Das ist natürlich fair. Ich begrüße Sie bei der Vortragsreihe Fachdidaktik kontrovers, die unter dem Thema Total Digital, Irrwege der neuen Lernkultur firmiert. Das Thema haben ausgegeben Konrad Paul Wiesmann, Katharina Latziner dort hinten und die Elisabeth Wittmer. Ich bin da, weil die Tageszeitung der Standard Kooperationspartner ist. Für die, die es noch nicht wissen, mein Name ist Lisa Nimmervoll, ich bin Innenpolitikredakteurin, begleite diese Reihe. Und habe auch diesmal wieder im Vorfeld schon ein Interview gemacht, das auch tatsächlich vorher erschienen ist, wenn nicht irgendwelche politischen Ereignisse dazwischen gekommen sind. Heute haben wir Gerald Lemke zu Gast. Er wird über das Thema die Lüge der digitalen Bildung sprechen. Er selbst hat an seiner Hochschule den Einsatz von Computern und Laptops sehr klar und rigide reguliert, mit dem Ergebnis, dass das Arbeiten nicht nur für die Vortragenden und die Studierenden einfacher wurde, weil die Aufmerksamkeit gestiegen ist, sondern es ist auch noch was passiert, nämlich messbar. Die Noten der Studierenden in seinen Klassen wurden im Vergleich zu Vergleichsgruppen, wo kein Laptop-Entzug verordnet wurde, sind um 3 Zehntel besser geworden. Im Interview haben wir dann auch über Herrn Lemkes These, der beste Start ins digitale Zeitalter ist eine Kindheit ohne Computer, gesprochen. Das klingt recht provokant und wird von vielen auch ganz heftig vertreten, aber von einigen also es wird von vielen heftig kritisiert, aber es gibt auch eine Gruppe, die genau nach der Devise lebt und die ist sinnigerweise, und dieses Beispiel habe ich da aus der New York Times mitgebracht, im Silicon Valley angesiedelt, ganz stark, nämlich genau dort, wo quasi das Herz der Digitalisierung enorm pocht und siehe da, viele Managerinnen und Manager, die dort bei den großen Internetgiganten wie Google, Apple, Yahoo oder Hewlett-Packard arbeiten, schicken ihre Kinder auf Schulen, wo genau nach dem Paradigma ohne Computer gelehrt wird. Die New York Times hat in einem Artikel mit dem Titel A Silicon Valley School That Doesn't Compute, Untertitel A Waldorf School in Silicon Valley, Technology Can Wait, publiziert. Und darin wird berichtet, dass zum Beispiel der technologische Leiter von eBay seine Kinder in die lokale 9-jährige Schule schickt, wie viele andere aus der lokalen Internet-Community. Wie wird dort gearbeitet? Mit Bleistift und Papier, Stricknadeln und, wir sind in einer Waldorfschule, auch mal mit Schlamm. Aber in der ganzen Schule gibt es in den Klassenzimmern keine Computer. Dabei werden natürlich auch in den USA die Schulen landesweit mit Computern aufgerüstet. Nicht so aber in dieser Schule im Silicon Valley, eine von 160 Waldorfschulen in den USA. Und einer der Väter, dessen Tochter Andy diese computerlose Schule besucht, wird zitiert: Ich lehne die Vorstellung, dass man in der Grundschule technologische Hilfsmittel braucht, grundsätzlich ab. Auch sein Sohn besucht die Schule ohne Computer und der Vater meint: The idea that an app on an iPad can better teach my kids to read or do arithmetic, that's ridiculous. Die Vorstellung, dass eine App auf einem iPad seinen Kindern besser lesen oder rechnen beibringen könne, sei lächerlich. Die New York Times schrieb lakonisch: Mr. Eagle knows a bit about technology. Nun, Mr. Eagle ist nämlich Google Manager. Er hat Computerwissenschaften studiert, nutzt iPad und Smartphone, ich vermute mal ein iPhone, aber seine Kinder bräuchten es in der Grundschule nicht, ist er überzeugt. Er sagt, seine 11-jährige Tochter wisse nicht, wie man Google nutzt, und sein Sohn, der ist 15, lernt es gerade. Ab der 8. Schulstufe billigt diese Schule den eingeschränkten Gebrauch von technologischen Gadgets. 3/4 der Eltern in dieser computerlosen Schule haben Hightech-Hintergrund. Haben diese Eltern keine Angst, dass ausgerechnet ihre Kinder den Anschluss an das voll digitalisierte Zeitalter verpassen könnten, wenn sie schon nicht möglichst früh damit beginnen? Ach was, hier den Hightech-Startup-Gründer, der früher bei Intel und Microsoft gearbeitet hat, zitiert. Auch er hat 3 Kinder in besagter Schule und sagt: Warum die Eile, wenn die digitalen Technologien doch so kinderleicht und schnell zu erlernen sind? Pierre Laurent, der frühere Microsoft-Manager, hat daher keine Bange um seine Kinder und sagt: Es ist super einfach. Es ist wie den Gebrauch von Zahnpasta zu erlernen. Bei Google und den anderen entwickeln wir Technologien, die so einfach wie möglich zu nutzen sind. Es gibt keinen Grund, warum Kinder das nicht auch später lernen können sollten. Und was sagen die Kinder selbst dazu? Finn Heilig, 10 Jahre alt, dessen Vater auch bei Google arbeitet, erzählt, dass er gern mit Bleistift und Papier und nicht auf einem Computer gelernt hat, weil er so über Jahre seine Fortschritte beobachten konnte. Er sagt, man kann zurückschauen und sehen, wie schlampig meine Handschrift in der ersten Klasse war. Mit Computer geht das nicht, da sehen alle Buchstaben immer gleich aus. Und der kluge junge Mann weiß noch einen Vorteil, wenn du auf Papier schreiben lernst, dann kannst du auch dann noch schreiben, wenn ein Wasserrohrbruch oder ein Stromschaden deinen Computer lahmlegt. Auf der Homepage der Waldorf School of the Peninsula steht zur Philosophie der Schule zu lesen, man nutze Technologien als Mittel, das den Lernprozess verbessert, aber nicht um die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer zu ersetzen. Es werden dann noch ein paar Studienergebnisse über den kindlichen Gebrauch von digitalen Medien referiert, die kennt Professor Lemke sicher und die wird er wahrscheinlich auch referieren, darum überspringe ich das. Und schau, was ich Ihnen noch erzählen kann. Auf jeden Fall, diese Schule möchte aber nicht in dieses Schema Technologie oder Nicht-Technologie, in dieses Entweder-Oder eingespannt werden. Das empfindet man dort als unzulässige Verengung, die dem pädagogischen Gesamtkonzept nicht entspricht. Aber man agiere nach dem Leitmotiv The Right Thing at the Right Time. Und da sei man der Meinung, dass der Einsatz von Computertechnologien vor der 7. Schulstufe, also mit 12, 13 Jahren, die Entwicklung der Kinder hemmen oder behindern könne. Ich glaube, das ist genau auch die Zäsur, die Sie ansetzen. Technologische Kompetenz, und das sagt diese Waldorfschule dort auch, Zitat, eine entscheidende Fähigkeit im 21. Jahrhundert, könne von den Jugendlichen hingegen sehr schnell und leicht erlernt werden, wenn sie die dafür nötige Reife hätten und wüssten, wie und wann eine Technologie als Werkzeug eingesetzt werden kann. So viel aus Silicon Valley. Ein kleiner Einblick. Ich gebe jetzt das Wort an Elisabeth Wittmer. Sie wird Gerald Lemke kurz vorstellen. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Vortrag und ja, einen schönen späten Nachmittag mit uns. Danke.
So, danke, Lisa. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, trotz dieser Hitze. Es freut mich sehr, dass Professor Lemke zu uns gefunden hat, dass er die Einladung angenommen hat. Er ist Professor für BWL und Medienmanagement an der Berufsakademie in Mannheim und Gründer sowie Studiengangsleiter der Studienrichtung Medienmanagement und Kommunikation. Seit 2012 ist er auch Präsident des Bundesverbandes für Medien und Marketing. Warum es so großartig ist, dass er hier ist, ist auch, also weil er nicht aus einer rein wissenschaftlichen Perspektive dieses Thema angeht, sondern auch sehr viel Berufserfahrung hat. Nur kurz auf seinen Werdegang einzugehen. Bereits 1994 während seines Studiums der Wirtschaftspädagogik und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gründete er eine der ersten Internetagenturen in Deutschland. 1996 schloss er die Ausbildung zum Diplomhandelslehrer ab und machte im Anschluss zahlreiche Weiterbildungen, unter anderem zum Change Manager an der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft in Bad Harzburg. Später wechselte er zu Bertelsmann und machte da eine Weiterbildung zum Projektmanager. Von 1999 bis 2007 war er selbstständiger Unternehmensberater und Geschäftsführer seines Beratungsunternehmens LearnAct in Wiesbaden. Und von 2000 bis 2002 machte er eine Weiterbildung zum systemischen Organisationsberater und NLP-Practitioner. Den hat einen sehr weiten Einblick, nicht nur in das Wesen der Medientechnik, sondern auch in die Vermittlung von Medien sowie die dahinterstehenden wirtschaftspolitischen Verhältnisse. Ebenso dicht wie sein Lebenslauf ist auch seine Publikationsliste, weshalb ich nur ein paar einzelne Punkte, also ein paar Publikationen herausgepickt habe, die für heute relevant erscheinen. 2011 erschien Social Media Marketing im Cornelsen Verlag, 2012 dann Digitale Medien im Unternehmen im Springer Verlag, 2014 dann mit Ingo Leibner zusammen Zum Frühstück gibt's Apps, der tägliche Kampf mit der digitalen Ambivalenz, auch im Springer Verlag erschienen, und 2015 dann das Buch, das heute wahrscheinlich thematisch das Relevanteste sein wird, Die Lüge der digitalen Bildung, im Redline Verlag erschienen. Thematisch, wie Lisa Nimmervoll schon angekündigt hat, geht es darum, dass eben der beste Start ins digitale Zeitalter ohne Computer erfolgen soll. Die Schule ruhig als Kontrastprogramm dienen kann zur digitalen Welt. Und die Warnung davor, dass die Digitalisierung der Bildung nicht vorrangig auf pädagogische Konzepte zurückzuführen ist. Außerdem, wie auch schon erwähnt, dass Kinder und Jugendliche über ein gewisses Abstraktionsniveau haben müssen, um eine Medienkompetenz überhaupt erst aufbauen zu können. Dieses Buch war ein großer Erfolg und hat auch kontroverse Debatten über die Vermittlung von Medienkompetenz hervorgerufen. Nur um ein Beispiel zu nennen, Norbert Neuss, Professor für die Pädagogik der Kindheit an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, hat seine Thesen als Unsinn bezeichnet. So, nun möchte ich das Wort weitergeben und noch den Titel des heutigen Vortrages erwähnen, und zwar die Lüge der digitalen Bildung und Ansätze eines nachhaltigen Einsatzes mit digitalen Medien in der Lehre. Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung hier und die Möglichkeit, zu Ihnen zu sprechen und sprechen zu dürfen. Also eigentlich brauche ich gar nicht mehr zu Ihnen zu sprechen, weil die Damen, meine Vorrednerin, haben das ja schon alles zusammengefasst, und ich wusste gar nicht, dass ich so viel Weiterbildung gemacht habe. Wo haben Sie das her? Ja gut, also offenbar gut recherchiert und offenbar auch gut das Internet genutzt, das ich natürlich auch nutze, und ich bin ein großer Fan vom Internet und ich bin ein großer Fan der digitalen Medien, und ich darf Sie ein wenig noch ergänzen, bezeichnen des Lehrstuhls heißt Lehrstuhl für digitale Medien mit dem Schwerpunkt Medienmanagement und Kommunikation. Also ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen im Bachelor- und Masterstudiengang, um digitale Medien zu produzieren und diese Medien in irgendeinen Kontext von Unternehmen und Wirtschaft einzusetzen. Und Sie können sich vorstellen, da ist natürlich auch die deutsche Wirtschaft oder überhaupt die deutschsprachige Wirtschaft sehr heiß dahinter, denn eine Universität, die so etwas macht, die muss ja wissen, wie man im Internet verticken kann und Ähnliches. Und genau damit beschäftigen wir uns. Wir beschäftigen uns damit, wie wir im Internet wirtschaftliche, ökonomische Nutzen Sphären schaffen können. Und heute spreche ich zu Ihnen als jemand, der in einer völlig anderen Rolle ist, nämlich mit diesem Thema hier. Und vielleicht darf ich Ihnen noch zwei, drei Sätze vorweg geben. Sie haben das Buch ja vorgehalten oder hochgehalten, die Lüge der digitalen Bildung, so wie auch der Haupttitel des Vortrages heißt, ist entstanden aus natürlich einem wissenschaftlichen Interesse und natürlich auch einer wissenschaftlichen Erkenntnis, ohne Frage. Aber ein Wissenschaftler wäre nicht ein guter Wissenschaftler in meinem Verständnis, wenn er nicht auch Emotionen hätte. Und die Motivation zu diesem Buch war viel Wut, viel Frust und viel Ungerechtigkeit oder Ungerechtigkeitsempfinden als Emotion. Und das möchte ich Ihnen heute gerne erläutern. Und ich beschäftige mich mit Ingo oder mit dem Wirtschaftsjournalisten Ingo Leitner, habe ich mich sehr lange gemeinschaftlich damit beschäftigt, was eigentlich denn so im deutschsprachigen Bereich, natürlich mit Fokus auf die Bundesrepublik Deutschland zunächst erstmal, im Bereich der digitalen Bildung passiert. Und da ist in den letzten Jahren halt so ein bisschen was passiert, und es passiert immer mehr und, wie ich finde, nicht immer in der richtigen Bahn. Ich werde Ihnen, auch wenn das für den einen oder anderen Ihre Erwartung ist, jetzt in diesen 60 Minuten jetzt nicht die Handlungsempfehlungen für Ihr Lehrerdasein bzw. für Ihre Lehrerausbildung geben. Ich werde Ihnen also nicht sagen, ob das iPad Pro besser ist als das iPad 4 im Einsatz des Unterrichts, oder ob Sie nun Smartboards in der Schule anschaffen sollten oder nicht, oder ob das sinnvoll ist oder nicht. Das ist eine Diskussion, die man sehr differenziert führen muss und die wir gerne im Anschluss führen dürfen und können. Also ich stehe im Nachgang dann auch für Sie gerne für die Diskussion. Ja, starten wir mal. Also wir haben einfach in den letzten 3 bis 4 Jahren sehr intensiv zu beobachten in Deutschland einen Trend, der heißt, Kinder so früh wie möglich oder Menschen so früh wie möglich mit digitalen Medien zu beschäftigen. Und Sie sehen das sicher auch. Baby spielt so ganz fantastisch auf, es ist ein iPad von Apple. Interessanterweise fällt dieser Name Apple immer sehr, sehr häufig in diesem Kontext. Und es gibt dann viele Foren und viele Meinungen, subjektive Meinungen oder auch Beobachtungen der eigenen Kinder in diesem Alter oder plus zwei Jahre drauf, die sich dann damit sehr erfreut zeigen, wie toll doch die Kinder schon auf diesen iPads oder auf diesen Bildschirmen herumwischen können. Und es muss dann nicht nur das iPad sein, es gibt ja das gleiche von Microsoft auch mittlerweile. Und wie ja, spielend einfach es ist. Und da müssten wir doch jetzt unsere Kleinkinder in dem Fall und die kleinen Kinder und die Jugendlichen natürlich noch viel intensiver heranführen. Und ich frage mich immer, warum? Ich stelle mir einfach die Frage, warum? Und diese Frage zu beantworten, das hat wirklich bestimmt zwei Jahre Recherchearbeit gekostet und ganz, ganz viel Lobbyarbeit als verdeckter politischer Akteur im politischen Berlin, also da, wo die Hauptregierung ist. Das heißt, ich habe mich also sehr intensiv auch mit Politikern unterhalten, mit denen, die also quasi die digitale Agenda in Deutschland gestaltet haben oder immer noch am Gestalten sind. Das ist ja auch so eine never-ending Story bei uns. Und die sich auch mit dem Thema des digitalen Lernens beschäftigen. Mein erster Eindruck war, der allererste Eindruck, was man immer so forschend macht, man macht so explorative Interviews und versucht sich überhaupt erstmal so ein Bild zu machen, was ist so State of the Art, eigentlich in der Diskussion, in den Diskursen, war erstens, es gibt keinen Diskurs und zweitens, es gibt automatisch eine einhellige Meinung digital und je früher, desto besser digital und je eher das in der Gesellschaft und auch natürlich in den Schulen stattfindet, umso besser ist es und dafür müssen wir als Regierung und wir als Gesellschaft in der Bundesrepublik ganz, ganz, ganz viel tun. Und mein 50-jähriges Leben hat mich gelehrt, immer wenn es so einen Mainstream gibt, immer wenn es wirklich nur eine einzige Meinung gibt in einer so großen Gesellschaft mit 82 Millionen Menschen und du selbst durch Recherche kaum niemanden findest, der sagt, das ist Unsinn, dann läuft da etwas nicht richtig. Und die Recherche hat es dann weiter gezeigt, dass da nicht so was richtig läuft. Das möchte ich Ihnen kurz erörtern. Das kann man nämlich auch tagtäglich und monatlich und wöchentlich sehen. Sie haben es gehört, ich war bei Bertelsmann. In Bertelsmann war ich der Digitalbeauftragte des Vorstandes. Also da hieß es in den 90er Jahren, Lemke, du kannst doch was mit Internet und Strom, weißt du auch, wie das funktioniert. Also mach unseren Konzern digital. Naja, dann habe ich das halt versucht. Und diese Zeitschrift kommt unter anderem aus dem Bertelsmann-Konzern, Geo von Gruner und Jahr in Hamburg ansässig. Und die haben doch, und Geo ist eigentlich eine, wie soll man sagen, es ist keine akademisch-wissenschaftliche, es ist eine Publikumszeitschrift, die sich aber schon mit naturwissenschaftlichen Phänomenen populär beschäftigt. Und irgendwann bin ich dann morgens vom Hocker gefallen, als ich dann am Kiosk dann 2014 diesen Titel sah, Digital macht schlau. So nutzen Eltern und Lehrer die neuen Chancen. Aus meiner Sicht ein Pamphlet zusammengeschriebener lobbyistischer Studien, die belegen, dass der Einsatz von Digitalität in den Schulen grundsätzlich und ausschließlich und automatisch positive Lerneffekte erzeugt. Das habe ich so ein bisschen in meiner eigenen, ich bin ja auch sowohl Pädagoge, also studierter Pädagoge, als auch natürlich heute Hochschullehrer, zurückgeschaut und das ist schon eine relativ lange Karriere von 25 Jahren. Und habe so gesehen, immer da, wo irgendwie digital eingesetzt wurde, hat das eigentlich gar nicht sehr viel gebracht. Und ich habe auch geguckt, wie habe ich eigentlich gelernt als Digi-Nerd. Also ich bin so ein richtiger Nerd. Ne? Immer den ganzen Tag auf dem Ton rumwischen ist auch meine Nummer. Und ich sage, ich mache mit dem Ding alles, aber ich lerne noch mit dem Ding nicht. Und ich gucke mir auch keine Lernprogramme an. Also entweder was bin ich doof, also bin ich der Dumme und die anderen haben alle recht. Oder gibt es da vielleicht eine Kluft des fehlenden Diskurses. Und der wird laufend und fortwährend in den letzten zwei Jahren immer wieder angefeuert, also auch Spiegel Online, ein durchaus, also wenn überhaupt noch ein kritisches Medium in der Bundesrepublik erkennen ist, dann ist Spiegel Online sicherlich eines von denen, auch sehr aktuell, die haben so eine eigene Seite, Schulspiegel heißt die, für aktuelle Informationen zum Thema Schule. Und auch selbst die sagen darüber, Internet muss an den Schulen, naja, darüber kann man noch reden, Computer müssen vor allem in den Unterricht, sagt die Bundesregierung. Da gibt es eine ganz lange, quasi schon beinahe polemisch anmutende Abhandlung darüber, wie toll das alles ist. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wer sie kennt, wer sie hin und wieder mal liest, ist in Deutschland eine verdammt konservative, also wertkonservative Zeitung, die sich mit nicht gerade, sag ich mal, apologetisch und euphorisch mit Veränderungen in der Gesellschaft als erste Tageszeitung beschäftigt. Herr Schirmacher als einer der Herausgeber, der jetzt vor 3 Jahren verstorben ist, war sicherlich da einer der Treiber in diese Richtung, aber selbst die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelt Revolution im Klassenzimmer, wir brauchen jetzt endlich dieses digitale Lernen. Also spätestens da bin ich doch verdammt aufmerksam geworden, weil die wussten eigentlich vor diesem Artikel noch gar nicht, was eigentlich Strom ist und was man eigentlich braucht, um digital lernen und wie viel Strom man eigentlich braucht in so einer Schule. Sehr erstaunlich. Es geht weiter. Und ich nenne Ihnen noch 1-2 Beispiele. Das ist der Spiegel, also Print, das Printmagazin von Augstein gegründet, der ja nun gesagt hat, wir müssen mit dem Spiegel in seiner Gründungsphase quasi den Kontrapunkt in unserer Gesellschaft setzen. Das war in den 60er Jahren. Und selbst der Spiegel sagt, Spielen, Computerspielen macht kluge. Sie meinen damit das Computerspielen. Ein 13-seitiger Artikel, den ich mir dann zur Brust genommen habe, also wissenschaftlich zur Brust genommen habe und mal so geschaut habe, was für Quellen nutzen die erstens. Zweitens habe ich hinter diesen Quellen dann hinterher recherchiert und gesehen habe, die Quellen, die dort laufend zitiert werden, kommen aus dem US-amerikanischen IT-Sektor, nämlich von Sony und Samsung. Das machte mich dann auch stutzig. Ich, der nun wirklich das Positive im Menschen sieht und auch wirklich ein dauerhafter Optimist bleiben wird, kam selbst da zum Nachdenken. Dann haben wir das nächste Magazin. Also ich zeige mal so die Headlines, einige Headlines aus der Leitpresse in Deutschland. Uni für alle. Kommt von der Zeit. Die Zeit ist das, oder war und ist noch ein bisschen das Leitmedium für die Lehrerbranche, Lehrerinnen und Lehrerbranche. Also all die erzieherisch bzw. Vorwiegend pädagogisch tätig sind über alle Schulformen hinweg, auch bis zur Hochschullehre, ist eigentlich die Zeit das Medium. Ne? Es gibt also 67% aller deutschen Lehrer haben die Zeit in einem Print-Abo. Könnte man zu sagen, passt zu den Lehrern, wissen ja auch nicht, was Strom ist, lesen lieber. Aber auch die sagen dann beispielsweise Uni für alle und ausgerechnet und so weiter, können Sie den auch ja kostenfrei dann auch im Internet nachlesen. Plädieren und propagieren, muss man schon beinahe sagen, denn den Einsatz von digitalen Medien natürlich auch an den Hochschulen. Denn man darf es ja nicht nur bei den Kindergärten lassen, sondern man muss bei den Hochschulen auch weitermachen, also bei der Universität weitermachen. Und stellen Sie sich doch mal das Szenario vor, dass die Kinder schon ab dem 2. Lebensjahr, da kommen die Kinder in den deutschen in die deutsche Kindergärten, schon mit Tablets konfrontiert werden und man verlässt den Master, ich weiß nicht, durchschnittlich, bei Ihnen weiß ich nicht, bei uns ungefähr so mit 25,5. Das heißt, man ist dann also 23 Jahre wirklich in einem dauerhaften Wischprozess der Digitalisierung. Da muss man doch nun endlich Digitalkompetenz gewinnen können. Das möchte man meinen. Jetzt habe ich Leute vor, also Studierende, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, mit denen ich sehr, sehr, sehr gerne arbeite, deswegen mache ich diesen Job, und beobachte das tagtäglich, was da so passiert. Und Sie haben es ja auch, Sie haben es erwähnt, dass ja mit den Computern an unserer Hochschule war ja auch so ein Thema. Wie das so ist, dann wird man natürlich, wenn man weiß, woher kommt der Strom, also er kommt aus der Wand, wenn man das weiß, dann wird man wissenschaftlicher Leiter für das Thema E-Learning an der 5 größten Hochschule in Deutschland mit 35.000 Studierenden. Ja, wissen das, solche Posten fallen auf einmal von der Decke, denkt sich ein Präsident, oh, meine Lenke, Sie machen doch was damit digital, das passt doch auf Sie, das sind Sie jetzt. Brauchen Sie auch weniger Folgen machen Sie dann die wissenschaftliche Leitung für das E-Learning. Also habe ich mich für 35.000 Studierende, 2.500 Angestellte und feste Professoren damit beschäftigt, wie man in unserer Hochschule E-Learning einsetzen kann. Ich habe viele Gespräche geführt und so weiter und habe festgestellt, das war so das Erste, meine Studenten, die in die Digitalität hinein wollen, die also Jobs mit irgendwelchen digitalen Jobs, also Online-Marketing-Leute werden oder Digital-Marketing-Leute werden, die Digitalprojekte in den Unternehmen der Zukunft steuern und gestalten werden, die E-Commerce-Projekte initiieren und analysieren und gestalten wollen, sagen zu mir, Nemke, lass uns bloß in Ruhe mit diesem Digitalkram. Wo ich denke, irgendwie so, wow, vielleicht hätte ich bei den Bankern reingehen müssen und die mal fragen sollen. Die wissen ja auch nicht so richtig, wo kommt eigentlich der Strom her. Also, worauf ich mich heute fokussieren möchte, ist allerdings, weil das Thema ist wirklich extrem breit und wir können das über alle Schulformen wirklich stundenlang diskutieren, vorwiegend auf die unteren Schulformen, insbesondere inkludiert natürlich auch den Kindergärten. Und da habe ich auch so ein eigenes Erlebnis. Ich bin dann halt, meine Kleine ist jetzt 6 3/4, die wird im September 7 Jahre alt, die war im letzten Jahr noch im Kindergarten. Und ich habe sie dann nachmittags abgeholt und komme in den Kindergarten um 13:30 rein. Und dann saß das mein Töchterchen mit 4 anderen Kindern auf dem Fußboden, so in so einem Kreis. Und ich dachte, Mensch, die bauen da jetzt so Bauklötze oder machen Ähnliches. Und musste etwas ganz anderes entdecken, zu meiner Überraschung. So ein iPad. Natürlich wieder von Apple. Ich sage, Mensch, wo habt ihr denn das iPad hier? Ja, das haben wir von der Erzieherin so und so bekommen. Ich spreche die Erzieherin an, die hat natürlich schon Feierabend, die macht um 1 Feierabend. Und die Nachmittagsbetreuung kam zu spät. Naja, dann legt man natürlich mal so gerne so ein iPad in den Kindergarten auf den Fußboden. Und ich fragte dann meine Tochter und die Kinder, was macht ihr da? Die sagten, ja, wir spielen Muku. Ich sage, zeig mal. Und das ist so eine App, die können Sie runterladen. Gibt es auch für Samsung Galaxy unter anderem, also nicht nur für Apple. Und dann tippst du da mit dem Finger so drauf und dann ist da so ein Kuhkopf und der macht dann Mu. Und je häufiger man drauf tippt, umso häufiger macht das Mu. Da dachte ich irgendwie so, die kennst du noch nicht, diese App. Also wahrhaftig nicht. Aber ich wäre auch nicht so blöd gewesen, so etwas zu gestalten, weil ich wollte dann schon wissen, wie kommt denn diese App auf dieses Ding und wie kommt vor allem dieses Ding in den Kindergarten und wie kommt vor allem dieses Kind an meine Tochter und an unsere Kinder heran. Also gehe ich dann zu der Leiterin dieses Kindergartens, die ich sehr schätze im Übrigen, und fragte, sag mal, was ist denn da los? Und sagte, hast du mir denn so erzählt? Sagte, ja, wir haben in Baden-Württemberg, das ist das zweitgrößte Flächenland in der Bundesrepublik Deutschland, in dem ich unsere Hochschule ist, wir haben in Baden-Württemberg einen Schrieb vom Ministerium bekommen, da steht drin, wir sollen mal so diese iPads mal bei uns mal so einführen. Und ich sage also, das sind schon grammatikalisch schon zwei Dinge, die überhaupt nicht passen. Der Begriff einführen ist ja schon mal ganz verkehrt. Ne? Also irgendwie so, dann stellen Sie sich mal vor, wenn Sie nur eingeführt werden. Also Kinder sind da und sie müssen das Gerät einführen. Also dann kann man ja gleich irgendwie Star Trek gucken und sich den Chip einführen lassen, Klammer auf, Klammer zu. Sie zeigte mir dann dieses Schriftstück und dann stand da also tatsächlich drin, naja, also im Wortlaut, und ich überziehe das nicht. Da stand im Wortlaut drin, wir in Baden-Württemberg im Ministerium wissen nicht so ganz genau, was wir damit machen sollen, aber es ist alles digital und bitte in den Kindergärten sorgen Sie dafür, dass Sie dann in den Pilotprojekten dann auch dieses digital einführen. Und dann fragte ich die Chefin wieder und ich dachte irgendwie so, haben Sie dann eine Idee, irgendwie sowas? Ja, wir haben da mal so Apps runtergeladen, also wir haben bei Apple, sind in den Store reingegangen, haben unter Kinder geguckt und haben dann die ersten 5 runtergeladen und das machen die da jetzt. Ich so sage ich, ja, das muss natürlich einen denkenden Menschen erheitern, ne? Oder ärgern. Also auf jeden Fall emotional berühren. Ne? Die einen freuen sich, die sagen, jawohl, endlich digitale Revolution, Schakka. Und andere Leute sagen, die also denken können, die sagen dann irgendwie so, Moment mal, was passiert denn da eigentlich? Dann habe ich gesagt, sage ich, Mensch, meine spontane Idee, manchmal neige ich ja auch noch humoristisch, mich zu äußern, was schon beinahe Satire ist, sage ich zu der Kindergartenchefin, dann sage ich irgendwie so, dann stecken Sie doch mein Kind am besten gleich in Ihr Privat-Kfz, weil es wäre schön, wenn das Autofahren lernen könnte. Dann bräuchte ich Sie nämlich nicht jeden Tag abholen und müsste meinen Job umorganisieren, damit ich mein Kind endlich abholen könnte. Können Sie sich vorstellen, dass in Deutschland es eine Fahrpflicht erst ab dem 18. Lebensjahr gibt? Es ist jetzt ein bisschen runter auf 17 Jahre mit Beifahrer und so weiter. Und es wird irgendwann in 10, 15 Jahren auf 16 Jahre sein, aber doch nicht mit 6. Konnte sie mir nichts erklären und sie sagte, ja, das wäre eine gute Idee, aber bitte nicht mit ihrem Auto. Und so spreche ich dann mit den 3 Kollegen, muss man schon beinahe sagen, mit den 3 Kollegen aus unserer Bundesregierung. Sie sehen dann von links nach rechts unseren Verkehr, also unsere aktiven Minister noch, den aktiven Verkehrsminister Herr Dobrindt, sehr bekannt geworden durch sein gescheitertes Mordvorhaben. Unseren Innenminister de Maizière und unseren Vizekanzler Herrn Gabriel, von dem viele raten, ob er denn vielleicht doch Kanzlerkandidat wird oder nicht. Alle 3 haben sich vor einigen Jahren, als dann die neue Regierung sich gebildet hat, zusammengetan und haben dann die digitale Agenda gebastelt, die es vorher aber auch schon gab. Bloß hat sie keiner für ernst genommen und dachten sie müssten jetzt ein bisschen nachgearbeitet werden und haben sie dann voller Freude vorgestellt. Das Mantra, also die Kernaussage, wenn Sie sich dieses Schriftstück angucken, es ist ja öffentlich, ist, also erstens, es ist ein Mantra, weil es völlig unreflektiert und unkritisch quasi die digitale Revolution ausruft. Das erinnert mich so ein bisschen an den Prager Fenstersturz, nicht so ganz weit weg von hier, und anderen Revolutionen politischer Art. Auf die würde ich ja mal gerne warten, wie denn so eine digitale Revolution aussieht. Und wenn Sie mal so sehen, wie so etwas dann organisatorisch in den Ministerien aufgehangen ist, das ist jetzt viel zu komplex, um Gottes Willen, und will ich es in dieser Uhrzeit gar nicht belasten, etwas rangezoomt, dann sehen Sie am Bundeskanzleramt hier die Ministerien, Zwischenforschung Wissenschaft, Kultur und Medien. Und dann sehen Sie, da gibt es eine Stabsfunktion, Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft. Schon interessant. Ja. Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft. Da sind ja so viele Fremdwörter drin. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Akteure, die das formuliert haben, diese Stabsfunktion, auch wirklich meinen und wissen, was dahinter steckt. Ohne Frage stehen wir natürlich in einer Wissensgesellschaft. Das haben wir aber auch schon vor 20 Jahren so gesagt und proklamiert. Wir wissen heute, dass wir noch nicht so sehr viel mehr wissen. Wir wissen, dass wir eigentlich immer weniger wissen, weil wir zu viel wissen. Und das ist also ein Dilemma, in dem wir stecken. Und dann das noch in eine Offensive zu stecken, naja, okay, das ist das eine. Aber es gibt ein Förderprogramm für die digitalen Medien in der beruflichen Bildung. Das ist sehr interessant, dass man also die berufliche Bildung von der allgemeinen Bildung erstmal abkapselt. Und es gibt dann eine grundsätzliche Entwicklung einer Strategie des digitalen Lernens. Wie gesagt, das war vor dreieinhalb Jahren ungefähr. Die Menschen haben vor 4 Jahren begonnen, daran zu arbeiten, mit einem, wie das immer so ist bei solchen ministerialen Papieren. Es gibt bis heute keine Strategie des digitalen Lernens. Es gibt bis heute kein Förderprogramm der digitalen Medien in der beruflichen Bildung. Das könnte man sagen. Naja, das ist halt Politik, das dauert halt ein bisschen länger, demokratische Prozesse dauern halt auch nur mal länger, aber vielleicht sind die Gründe auch andere, weil man vielleicht nicht so ganz genau weiß, in welche Richtung dieser digitale Zug mit den revolutionären Insassen dann tatsächlich fahren soll. Also man weiß, es gibt irgendwie ein Digitalien, aber da fährt der Zug irgendwie vorbei, vielleicht hält er auch manchmal an, aber in welche Fahrtrichtung, in welche Himmelsrichtung soll er eigentlich fahren? Also was ist eigentlich die strategische Ausrichtung des digitalen Lernens? Und ich kann Ihnen sagen, da gibt es bis heute keine Aussage dazu. Aber es wird weiter proklamiert. Unter anderem in der Europäischen Union, und Sie müssen sich vorstellen, das treibt mir immer wieder die Tränen ins Gesicht, dass unser ehemaliger baden-württembergischer Ministerpräsident der EU-Kommissar für Digital ist. Das ist der, der so perfekt Englisch sprechen kann. Herr Oettinger. Also ich kenne ihn, das ist ein Funskerl, der ist auch nicht dumm, um Gottes Willen, das will ich damit gar nicht sagen, ich will ihn auch gar nicht diskreditieren, aber von digital hat er nun, also ich glaube, der fährt immer noch mit dem Fahrrad von Brüssel nach Stuttgart zurück, ne, weil er nicht weiß, dass es den ICE auch mit Strom geht. Aber nichtsdestotrotz ist er auch einer der Treiber, der die Digitalität in der Europäischen Union vorantreiben will. Und auch er ist einer der Initiatoren, der sagt, irgendwie, also wir müssen jetzt hier mal so richtig vorankommen. Und weil wir nicht so vorankommen, weil wir kein Internet haben und kein WLAN haben und keine Computer an den Schulen, das müssen wir jetzt flächendeckend hinkriegen. Es gibt also von der EU die rigide Anweisung, ganz konkret, in den europäischen Ländern das Thema Hardware-Anschaffung massiv nach vorne zu treiben. Und wenn die privaten Schulen, beziehungsweise wenn die staatlichen Schulen und Kommunen dafür kein Geld haben, dann muss es halt subventioniert werden. Auch das erinnerte mich wieder an eine der großen Glanzleistungen unserer Kanzlerin, nämlich die Abwrackprämie, die Sie ja kennen, die ja nachweislich dazu geführt hat, dass sie volkswirtschaftlich eben nicht zu positiven Effekten in der Automobilindustrie, geschweige in der deutschen Wirtschaft geführt hat, sondern ganz im Gegenteil zu negativen Effekten, nämlich auch zu Mitnahmeeffekten im Besonderen, und dass das Abwracken teurer war als der wirtschaftliche Impuls. Also jeder Betriebswirt, der irgendwie was zwischen Einnahmen und Ausnahmen weiß, weiß seitdem auch. Und egal, wie auch immer. So könnte das natürlich hier auch weitergehen. Aber auch nicht nur die Politik. Auf die Politik muss man trampeln bei diesen, nicht trampeln, sondern sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen. Sondern natürlich auch die IT-Lobby, die natürlich mächtig stark ist. Und die sagt, je früher die Menschen mit digitalen Medien konfrontiert werden, desto früher wächst die Medienkompetenz. Der Begriff der Medienkompetenz ist so ein Wabbelwort. Die kennen so vielleicht, kann man so diese Glubberknete kaufen in so grünen kleinen oder roten Eimer. Wenn man die rausnimmt, dann glibbert die und man muss sich ganz, ganz anstrengen, damit die nicht irgendwie aus den Fingern glibbert. Genauso ist es mit dem Begriff der Medienkompetenz. Es gibt unzählige Definitionen. Ich habe sie mal gezählt, also die ich gefunden habe, von insgesamt 144. 144 unterschiedliche Definitionen der Medienkompetenz. Wenn Sie darüber und wenn darüber in den Medien gesprochen wird und in den Debatten und in den Podien gesprochen wird, gibt es kein einheitliches Verständnis, was ist eigentlich Medienkompetenz. Ich kann Ihnen das sagen, was bisweilen an Medienkompetenz verstanden wird. Das ist nichts anderes als die Bedien- und Wischkompetenz von neuartigen Geräten. Nämlich das, was bei unseren Nachbarn hier, also ich habe das Foto ist freigegeben, von unseren Nachbarn halt täglich ab 19, 20 Uhr passiert. Der Multiscreen-Effekt, mehrere Geräte und mehrere Bedienteile zum Steuern entfernter Geräte werden gleichzeitig genutzt. Mindestens 3 Bildschirme stehen in Deutschland ab 20 Uhr nicht mehr still. Sie laufen also gleichzeitig. Tablet, TV und Smartphone werden gleichzeitig genutzt. Und naja, erinnern Sie sich das an das erste Bild, das Baby, das da liegt mit dem iPad. Also das ist wirklich sehr, sehr einfach. Und warum müssen wir jetzt eigentlich in der Grundschule oder in den Kindergärten oder vielleicht auch in den frühen Klassen, 7., 8., 9. Klasse, programmieren lernen, wenn doch das Bedienen immer einfacher wird, wenn wir über Sprache solche Geräte hier, à la Siri und so weiter, dann unsere Geräte steuern können. Und wenn die Apologeten es tatsächlich so hinkriegen, dass sie mit der japanischen Industrie endlich mal die Roboter in unsere Gesellschaft hineinbringen, dann kann man denen nicht auch sagen, was zu tun ist. Bedien- und Wischkompetenz ist das für den nicht autarken, nicht autonomen und nicht reflektierten Menschen in einer Industriegesellschaft. Und das steht da drin. Und die These, also wir haben 10 Thesen aufgeworfen, die erste ist ja schon gefallen, das ist die Presse und die Medien und die Politik komplett umwirft. Wir wollen also auch im Bundestag als Autoren von den jeweiligen Personen, die ich Ihnen genannt habe, wortwörtlich beschimpft, auch mit Namensgebung, kann man öffentlich auch nachlesen, dass das ja alles Unfug sei, also wir müssen die Computer, entweder digitale Revolution und dann früher und schneller und so ein Wischen lernen und wer früher wischen kann, der kann später besser programmieren. Wir brauchen das Silicon Valley in Deutschland, wir brauchen das in Europa, Deutschland ist Vormachtstellung, da muss endlich industriell was passieren, die IT-Branche ist doch nun irgendwie an uns vorbeigelaufen. Wenn Sie gestalterisch tätig sind, also Gesellschaft und Politik gestalten, ja, dann kann man das ja noch einigermaßen verstehen. Wenn da auch Handlungen nachfolgen, aber es bleibt bei einer leeren Rhetorik. Und wenn wir uns jetzt mal dieses Internetnutzungsverhalten anschauen, dann ist es nun, kleiner Schwenk in das Nutzungsverhalten, ist es tatsächlich so, Sie sehen hier also das Tablet- und das Smartphone-Verhalten, es ist bis zum Jahre 2014 kontinuierlich angestiegen, auch in 15, 16 ist es kontinuierlich angestiegen. Die Daten werden jetzt gerade erst verarbeitet für 15 und 16, besonders für das Jahr 2015. Wir rechnen damit, dass also auch in den nächsten 3 bis 5 Jahren die mobile Nutzung an Smartphones und Tablets weiter ansteigen wird. Das ist erstmal Fakt. Das heißt also, die Geräte werden natürlich nicht aus unserem Leben verschwinden. Und einige werden natürlich von Ihnen auch sagen, und das ist vielleicht auch aus uninformierter oder unkritischer Sicht, auch natürlich zu Recht, ist ja auch toll. Und auch ich nutze das natürlich auch. Fantastisch. Wenn man sich mal so anschaut, was denn Jugendliche im Alter zwischen 9 und 18 Jahren auf diesen Geräten tun, dann ist das Thema YouTube ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben durch eigene Forschung auch in Erfahrung gebracht und andere Forschung validiert, was ist eigentlich auch bei den Kids richtig los. Und auf Platz 1 ist YouTube und auf Platz 2 kommt irgendein Messenger. Ne? Also klar, der WhatsApp-Messenger von 87% aller Jugendlichen genutzt, gefolgt dann auch von den anderen Messengern. Snapchat ist der neue Trend, da geht es jetzt auch gerade richtig ab. Also quasi YouTube, also Video gucken und rumdaddeln mit Messenger-System. Habe ich mir mal die Nummer 1 angeschaut bei YouTube und habe mal so geguckt, dachte ich, naja, vielleicht gibt es ja schon etwas, was ich nicht weiß, dass vielleicht ein was meine Studenten mir sagen, dass sie sagen, wenn ich etwas nicht weiß, dann denke ich, ich brauche kein Skript mehr von Ihnen, Sie müssen gar kein Skript mehr machen. Weil Sie erzählen uns irgendwas, nebenbei daddeln wir so ein bisschen rum, ein bisschen hören wir mal zu, wenn Sie lustig sind, gucken wir Sie an, wenn Sie nicht lustig sind, schieben wir halt auf unseren Rechnern dann wieder unsere Module hin und her. Ich gucke mir das sowieso zu Hause an, weil das ist alles per YouTube. Wie ich Marketingkampagnen mache, YouTube, Millionen. Wie ich programmiere, YouTube, mehr als Millionen. Wie ich irgendwie JavaScript zum Ausspionieren von Kundendaten mache, alles YouTube. Ich denke, da brauche ich doch keine Vorlesung mehr. Ich sage, naja, dann bleibt doch alle weg. Dann hat die Zeit ja tatsächlich recht. Uni für alle, aber überall da, bloß nicht an der Uni, weil zu Hause. Dann bleibt doch einfach zu Hause, ihr kriegt die Credit Points von mir so zugeworfen, dann guckt ihr ein paar YouTubes. Aber wir haben ein Problem als staatliche Universität, ihr müsst Prüfungen machen. Und dann können wir da ja mal so schauen, ob das besser oder schlechter ist. In dem Prozess sind wir gerade, weil es ein politischer Akt ist, nicht nur ein hochschulrechtlicher Akt. Aber was wir jetzt hier sehen, beispielsweise alles das, was an YouTube passiert, die Top 10 weltweit, hat alles nichts mit Lernen zu tun. Also die Kids, wir Menschen, nicht nur die Kids, sondern wir Menschen, nutzen es für Musik, Entertainment, 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 Musik, Musik, Entertainment, Sports und Gaming. Es gibt dann noch auf Platz 7 hier dann den Little Baby Bum, also das ist dann der Avatar, ne? Kennen Sie ja alle. Der Avatar dieses YouTube-Channels, dann Little Baby Bum, der dann einen Channel-Type von YouTube zugeordnet hat, Education. Den habe ich mir sehr genau angeschaut. Und das ist eine Dame, ich schätze sie 15, 16 Jahre alt ein, die täglich neue Klamotten kriegt. Sie kriegt immer so einen Karton Klamotten, die zieht sie dann immer an. Und dann stellt sich vor die Videokamera und postet vor den, mit den neuen Klamotten von den Kameras, macht ein paar Videos, schickt das raus. Wie YouTube, die ja zu Google gehören, dann das in den Channel-Typ Education einsetzen konnte, bleibt mir ein Rätsel. Also selbst wenn man da jetzt genauer hinschaut, Education ist da nicht. Wenn es denn doch wenigstens da wäre, dann könnte man ja drüber reden. Ist aber nicht. Die allerjüngsten Daten, die SINO-Studie, die jährlich durchgeführt wird, können Sie auch online alles nachlesen, titelt Jugendliche sind digital gesättigt. Zwischen Jugendlichen versteht man immer kategorisch die 14- bis 17-Jährigen. Also Jugendliche sind digital gesättigt. Und dann steht da drin, wenn man sich dann durch die 250 Seiten durchführt, steht dann drin, naja, also sind zwar immer online, aber irgendwie bis zu 7 Stunden online, das ist auch alles ganz toll, aber eigentlich sind sie auch immer mehr frustriert, sie sind frustriert auch von den ganzen Messenger-Diensten, von den 3000 Nachrichten, die durchschnittlich dort kommen, und sie sind eigentlich das, was an digitalen Medien, also an Medieninhalten auf die Zielgruppe einstößt, eigentlich schon zu. Das führt dann in fremden Ländern wie in Xinjiang beispielsweise in China dazu, dass eine getrennte Fußwege sind. Sie sehen so ein Smartphone abgedruckt. Tatsächlich ist keine Lüge. Ich habe da wirklich intensiv in der Recherche steht. Es ist tatsächlich so, die ganze Stadt ist voll mit Smartphone-Fußwegen, damit dann halt dann das Wischen und das Konsumieren von digitalen Medieninhalten dann halt noch einfacher ist und vor allem, dass auch die Verunfallungsrate runtergeht, weil wir haben eine Verunfallungsrate von über 13% im letzten Jahr gehabt, in 2015, und haben gesagt, die müssen wir drücken. Wir als Staat sind verantwortlich dafür, müssen unser Volk schützen. Ja, meiner Meinung nach hätten sie denn die Smartphones wegnehmen müssen, aber stattdessen nehmen sie dann die weiße Farbe und machen dann eigene Smartphone-Wege. Die Deutschen nicht weit entfernt davon. Vor allem denn so eine Großstadt wie Augsburg. So eine kleine Stadt, das war jetzt Ironie. Die Augsburger kamen dann auf eine ganz tolle Idee. Die haben jetzt vor wenigen Wochen an den Straßenbahnübergängen rote, das sehen Sie hier, rote Lichter dran gemacht. Und zwar aus dem einzigen Grund, um hier die Verunfallungsquote von Smartphone, also von den sogenannten Zombies, das kennen Sie, das ist ein Kunstwort, ne, aus Smartphone und Zombies. Das sind die Leute, die also so ganz platt durch die Gegend laufen, um die Verunfallungsquote an den Bahnübergängen zu senken. Auch das ist ernst. Ich wollte es nicht glauben. Ich dachte, der Bürgermeister will uns alle veräppeln. Nein, machen die wirklich. Würzburg ist gleich nachgezogen. Jetzt muss man wissen, Augsburg und Würzburg liegen in einem der konservativsten Länder, Bundesländer in Deutschland, nämlich in Bayern. Und also Zombies in Deutschland werden jetzt geschützt, damit sie dann nicht Smartphone daddelnd und wischend dann vor die Straßenbahn laufen. Fantastisch. Gucken wir uns mal bei den Jugendlichen wieder an, bei den 8- bis 18-Jährigen. Da sehen wir aus den aktuellen Studien, die jedes Jahr kommen, also hier an der KIM-Studie, die jedes Jahr vom Medienpädagogischen Forschungsinstitut Baden-Württemberg gestellt wird und hier repräsentativ diese Zielgruppe befragt wird nach ihrem gesamten Bildschirmnutzungsverhalten, dass die Bildschirmzeiten natürlich gestiegen sind. Klar, natürlich werden sie gestiegen. Insbesondere der Fernsehkonsum ist auch in den letzten Jahren weiter angestiegen. Also wenn man so denkt, die Kids gucken jetzt weniger Fernsehen, weil sie mehr rumwischen, stimmt nicht. Sie gucken immer noch mehr Fernsehen, aber die Wischzeiten erhöhen sich überproportional. Das führt dazu, dass wenn man jetzt die Bildschirmzeiten, also wie lange sitzt ein Jugendlicher vor einem Bildschirm, was immer der auch macht, ungefähr bei bis zu 7 Stunden liegen. Also wenn ich mir überlege, man hat so 8 Stunden, also mit einer Abfahrt 8 Zeitstunden in der Schule als Jugendlicher, dann muss man nachmittags noch ein bisschen Hausaufgaben machen, vielleicht widmet man dafür ja mal eine Stunde Zeit, dann will man vielleicht noch ein bisschen Fußball bolzen. Dann ist man schon bei 10 Stunden, dann muss man irgendwie noch 8 Stunden schlafen, dann ist man schon bei 18 Stunden. Naja, dann will man natürlich noch ein bisschen Fernsehen gucken, okay, das kann man ja nochmal machen irgendwie abends, aber bei 18 Stunden ist man schon bei 7 Stunden, 18, das ist schon 25 Stunden. Dann fehlen aber noch Essen und das Pflegen sozialer, realer Kontakte. Ne? Also nicht da WhatsApp rumwischen, sondern reale soziale Kontakte. Dafür ist dann keine Zeit mehr. Das heißt also, wenn dann diese maximalen Nutzungszeiten ausgereizt werden, dann haben wir einen ganz, ganz signifikanten Trend, überproportionalen Wachstum, dann reicht der Tag nicht, um die Bildschirmzeiten zu erfüllen. Also, was passiert? Es passiert das. Da sind wir Menschen kreativ. Wir überlegen uns dann irgendwann, naja, also bevor ich jetzt hier aufhöre zu wischen, muss irgendwas anderes leiden. Dann muss ich halt weniger essen oder schneller essen oder weniger Schule machen oder weniger Leute treffen oder weniger schlafen. Und genau das passiert. Wir sehen in der Zielgruppe eigene Studien hier, dass die mobile Durchschnittsnutzung nach Uhrzeiten gesehen. Es wird also abgetragen, die maximale Nutzung bis 80%. Sie sehen hier das Maximum von 70,9% und dann die Uhrzeiten. Früher haben wir die nur, also habe ich die nur erfasst von 8 bis 22 Uhr, bis es ein großer Ausreißer in den Datensätzen gab. Und dann haben wir dann die Zeitspanne weitergefahren, nämlich von 6 bis 3 Uhr. Und daraus sehen wir, dass 10% der Jugendlichen nachts zwischen 1 und 3 Uhr online sind. Aktiv online sind. Das haben wir rausgekriegt, dann macht man eine App, ne? Bisschen Datenschutz drauf und so weiter, eine App, die gibt man in den Jugendlichen, das gleich zigtausend Mal, und dann kann man checken, was passiert denn auf den Smartphones der Jugendlichen. Ganz konkret, das haben wir dann gemessen, haben gesehen, jeder Zehnte ist nachts online, ist natürlich klar. Also, wenn man sehen, wo kommen die 7 Stunden Zeit her und was wird dafür abgeknapst, eine Möglichkeit, schlafen Sie weniger. Das haben wir noch weitergezogen, weil ich nicht nur den Ansatz fahre, die dummen Smartphones sind schuld. Sind sie ja gar nicht. Tolle Geräte. Kann man ja fantastische Sachen mitmachen. Man kann auch nicht sagen, die Lehrer sind schuld. Weil die Lehrer keine Medienkompetenz haben oder weil sie nicht digital sind. Ja, auch das stimmt. Sie haben ja den deutschen Präsidenten des Lehrerverbandes ja auch schon hier gehabt. Also man kann die Schuld einfach nicht so hin und her schieben. Aber wenn man nach Schuldigen sucht, dann sehe ich sie, also wenn man den Begriff überhaupt verwenden mag, aber wenn man nach Verantwortlichen sucht, dann sehe ich die ganz woanders, nicht bei den Erwachsenen. Also gucken wir uns die Datensätze ausschließlich der Erwachsenen an, von 18 bis 64 Jahren. Und da sehen wir denn die Smartphone-Nutzung von durchschnittlich 3 Stunden, also in Deutschland, erhoben die Daten 2014 bis Anfang 2015, ausgewertet im Sommer 2015, im letzten Herbst als Buch dann erschien. Und da sehen wir 3 Stunden mobile Nutzung täglich von uns Erwachsenen. Nur 10 Minuten werden telefoniert. Das machen die Erwachsenen schon noch ein bisschen mehr, weil die Kids machen das gar nicht mehr. Wenn da mal eine Minute telefoniert wird, ist das schon viel im Monat oder am Tag. Und interessanterweise, wo ja auch die Erwachsenen auch immer sagen, Herr Lemke, mit den digitalen Medien, das ist ja alles Mist, das ist ja, können Sie alles abstellen. Aber irgendwie nutzen alle Deutschen durchschnittlich 1 Stunde Facebook. Das ist schon erstaunlich. Ne? Also das Mutter aller Netzwerke mit den intelligentesten Inhalten im Sekundentakt wird also auch durchschnittlich hier genutzt. Es sind noch nicht mal die Messenger-Dienste, sondern es ist Facebook. Und interessant auch, diese Geräte werden 120 Mal aktiviert. Also eine Aktivierung ist, wenn Sie dann immer auf diesen Home-Button drücken. Ne? Da werden Sie jetzt sagen, natürlich mache ich das, weil ich trage ja keine Armbanduhr mehr. Gucke den ganzen Tag auf diese Uhr. Aber wenn Sie dann natürlich auf diese Smartphone-Uhr gucken, dann sehen Sie ja nicht nur die Uhr, sondern Sie sehen ja dann auch noch die anderen Nachrichten und Notifications über WhatsApp und ähnliche, wo Sie sagen, ja, die könnte man ja ausschalten, machen Sie aber nicht, wissen wir. Machen 98% nicht. Also Sie werden angezeigt. Und schon, wisch, sie wollten die Uhrzeit nur wissen, sehen, Sandra, guckt, ich habe ja ein Date angefragt, wischen, nein, gucken, hat jetzt abgesagt, nein, mal gucken, was jetzt Claudia sagt, und die habe ich ja auch noch da im Petto. Und schon sind sie da am Hin- und Her-Daddeln und am Wischen, und das geht in Minuten über Minute, das ist ja alles netto nicht viel, aber Minute über Minute über Minute, ich kann Ihnen garantieren, nach 3 Minuten wissen Sie nicht mehr, warum Sie das Handy überhaupt in die Hand genommen haben. Und das passiert einfach. Warum muss man das wissen? Weil wir in den Schulen und für die Schulen diskutieren, bring on your own device oder bring your own device. Bring also dein eigenes Gerät mit in die Schule, wir integrieren es in unseren Unterricht. Wissen Sie, die Grundidee ist gar nicht so verkehrt. Sie ist gar nicht so verkehrt. Die Grundidee folgt der These oder der Beobachtung, das ist wie gesagt nur eine These und Beobachtung. Naja, also Smartphones sind ja in unserer Gesellschaft, sie sind ja auch nicht wegzudenken, und statistisch gesehen haben wir in Deutschland, hat jeder Deutsche 3,7 Smartphones zu Hause. Jeder Deutsche. Also die Smartphones sind nun mal da, wir können die nicht wegschmeißen, das wollen wir auch gar nicht. Und sie haben ja auch durchaus Nutzen, hier und da. Also bringt die doch gleich mit alle in die Kindergärten und in die Schulen. Am besten einen Lehrerbrief machen an die Kinder in der dritten Kita-Klasse. Kauft euren Kleinen doch Smartphones, damit wir es hier mal richtig lernen können, was man damit macht. Ja, ich kann mir sagen, was denn damit gemacht würde, wären die denn da? Nämlich alles andere, als damit irgendwie konstruktiv zu lernen, sondern halt eben solche Geschichten und wahrscheinlich das auch noch potenziert. Wir wissen also, dass die Nachrichtenportale, dass die Messenger-Portale und dass die Gaming-Portale in dieser jungen Zielgruppe zu 99% das Nutzerverhalten auf den mobilen Endgeräten auszeichnet. Könnten Sie wieder sagen, Herr Lücke, mag ja so sein, dann müssen wir da pädagogisch entgegenwirken. Ja, ist ja schon mal eine Idee. Ne? Also da sind Sie schon mal schlauer als die Regierung. Also ein pädagogisches, geschweige denn ein didaktisches Konzept dazu machen, ist ja schon mal gut. Jetzt habe ich Didaktik ja auch rauf und runter studieren dürfen und machen dürfen und so weiter. Und dann habe ich immer was von Lerntaxonomien gelernt. Also ne, Lernstil-Taxonomien, wo sie den Lernziel in verschiedene Ebenen hinzuziehen. Das habe ich dann meine Kindergärtnerin dann gleich mal gefragt, beziehungsweise der Lehrerin. Ich sage, sagen Sie mal, was für eine Lernstil-Taxonomie würden Sie denn vorschlagen für die Einführung des Smartphones bei Ihnen? Da sagt sie, was? Lernstil-Taxonomien, was sind das? Kenne ich nicht. Ich sage, dann habe ich das kurz im Blatt genommen, so eine Hierarchie da drauf gemacht. Ich sage, so sieht das aus und so weiter. Es gibt ein Oberziel, das ist ein Unterziel und so weiter. Ne? Also welches Hauptziel soll denn damit verfolgt werden? Oh, das wüsste sie so spontan nicht. Ne? Ich sage, oh, ich würde das mal so in den Elternbeirat mal einbringen, dann können wir ja mal drüber nachdenken. Haben wir denn auch getan? Es gab eine wütende Diskussion zwischen Gegnern dieser Idee und den Leuten, die gesagt haben, ja, das müssen wir unbedingt machen. Aber eine Antwort, welche Lernziele damit verfolgt werden, gab es dort nicht. Und die gibt es nirgendwo, noch nicht mal von den Medienpädagogen. Und das ist das Erschreckende. Darüber hinaus sind die Nebeneffekte ganz interessant, sich mal anzuschauen. Ich bin jetzt, und das ist ja auch für mich wahnsinnig interessant, weil ich frage mich manchmal auch, ich dachte immer, wenn so ein Tag anstrengend ist, wenn er lang ist, wenn er also auch viel Energie gekostet hat und so weiter, dann sitze ich abends um 10 auf dem Sofa und ich wundere mich, warum bin ich bloß so depressiv? Warum bin ich bloß so unzufrieden? Und das Ganze ist im Urlaub noch viel schlimmer. Also wenn Sie im Urlaub sind und einfach nicht so die Arbeit haben und den ganzen Trubel haben und allen Leuten und Mitarbeitern erzählt haben, irgendwie so, lass mich bloß in Ruhe, ich habe Urlaub. Nicht anrufen, keine Simse und nichts dergleichen. Und Sie kommen ins Hotel und was ist die erste Frage? Haben Sie WLAN? Naja, sagen die natürlich, haben wir pauschal gebucht, Mallorca und dann kriegen sie WLAN-Schlüssel und so weiter. Und das Erste, was die machen, sagt meine Frau, und sie sagt, nicht gleich ins Internet gehen. Sag ich, nee, aber auf Toilette. Naja, und dann komme ich dann nach einer Stunde wieder raus und dann bin ich wieder up to date, was denn da so los ist. Und dann wundere ich mich, warum ich abends so depressiv und unzufrieden bin. Das nur als Scherzle beiseite, das ist ernst. Denn die Humboldt-Universität hat mit der TU Darmstadt genau das untersucht, diese Frage, bei Facebook-Nutzern, wie denn ihr emotionales Empfinden nach einer durchschnittlichen Facebook-Nutzung von 2 Stunden pro Tag denn ist. Und das war 2013 die Datenerhebung. Es gibt keine neueren Daten aktuell, aber tendenziell, wenn man sie nach oben interpoliert, werden das wahrscheinlich jetzt schon so bei 50% sein. Also jeder zweite Mensch, jedenfalls in dieser repräsentativen Untersuchung, entwickelt solche Gefühle. Und Sie haben mit Sicherheit auch eine Erklärung, warum solche Gefühle kommen. Naja, klar, weil wenn Sie in Facebook gehen, wo der die Kids ja richtig stundenweise am Tag drin sind, dann sehen Sie immer, dass die anderen Kids viel besser sind, viel hübscher sind, die Frisuren viel besser sind. Und bei Snapchat ist es ja auch noch viel besser, weil bei Snapchat haben Sie ja diese Filter. Ne? Kennen Sie, ne? Snapchat kennen Sie? So, Snapchat haben Sie irgendwelche Filter, da können Sie irgendwie ein Selbstporträt machen, also ein Selfie, und dann sagen Sie, ich will jetzt komisch aussehen, dann kommt ein Filter und macht aus Ihrem Gesicht einen Clown. Fantastisch programmiert, so aus medientechnischer Sicht, ne? Fantastisch, aber damit beschäftigt man sich dann den ganzen Tag. Also werfe ich die These auf, die auch meine weitere Forschung wahrscheinlich bis ans Lebensende beschäftigen wird, nämlich die Frage, macht digital eigentlich glücklich? Die Glücksforschung weltweit, es gibt eine Happiness-Forschung weltweit, ist, also nochmal, einen Schritt zurück. Warum interessiert mich diese Frage? Weil ich nicht mich hinstellen will und sage, das Ganze digital ist doof. Weil es auch nicht richtig ist zu sagen, digital macht digitale Demenz. Weil es auch nicht richtig ist zu sagen, ein Smartphone macht dumm per se. Es gibt wissenschaftlich keine Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen der individuellen Smartphone-Nutzung und der Veränderung des Intelligenzquotienten. Nur das kann man nämlich messen. Was die Neurowissenschaftler immer so gerne tun, ist, dass sie dann die Menschen in CTs schieben, ne, also diese Röhren, und dann irgendein Kontrastmittel dann ins Hirn geben und schauen, wie sich dann die Hirnströme verändern. Ne, natürlich verändern die sich. Und das kann ich Ihnen auch sagen, das habe ich selber auch ausprobiert. Ich habe mich da auch reinschieben lassen mit dem Smartphone und habe mit dem Daumen immer auf diesem Ding rumgewischt. Ja, was passiert, dass in einer Hirnregion, in meiner Birne jedenfalls, das ist auch dann validiert von anderen Studien, natürlich dann die Hirnregion, die für die Bewegung meiner Hände verantwortlich ist, natürlich eine Überreaktion zeigt. Ist ja klar. Wenn dir also schon physisch der Daumen wehtut, dann muss deine Hirn ja richtig das Feuer brennen. Genau, das ist ein Weg. Das Glück wird aber im Hirn halt nicht über diese Bewegungsregion gespeichert und gelenkt, sondern über unser limbisches System. Und das limbische System ist verantwortlich, um uns Menschen neuronal und emotional zu belohnen. Das sogenannte Belohnungssystem. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie viel digital macht eigentlich noch happy und ab wann gibt es dann, also das ist dann so diese Happiness-Steigerung, ne? Je länger ich dann digital nutze, quasi am Tag, umso happier werde ich, aber die Steigerung fällt ab, das ist jetzt wieder für die Mathematiker oder Volkswirten, die Steigerung fällt ab, also der Grad wird immer flacher, der Happiness-Grad wird immer flacher und irgendwann hat er einen maximal erreicht und fällt dann irgendwo hinten rüber. Und dass er hinten rüber fällt, das wissen wir. Also wir wissen eins, er steigt irgendwo im ersten und wir wissen, er fällt. Hier sind die Mediensüchtigen, beziehungsweise die Spielsüchtigen, weil Mediensucht ist noch keine, auf der Welt weit und in Europa noch keine anerkannte Sucht. Politisch gesehen. Also man wird von der Krankenkasse bei Internetsucht noch nicht behandelt. Das zahlt die Kasse nicht, wenn man privat behandelt. Aber wir sehen, dass die Zahlen der pathologischen Abhängigen, der Begriff süchtig ist meines Erachtens hier nicht richtig und falsch assoziiert, weil wir damit stoffliche Sucht, alle Alkohol, synthetische und natürliche Drogen und so weiter sehen. Aber wir sehen, dass die pathologischen Anzeichen der Abhängigkeit von digitalen Medien so überproportional zugenommen hat in den letzten 3 Jahren. Wenn Sie also mit Medienexperten und Suchtexperten dann sprechen, die Wartezimmer sind rammelvoll mit Kindern und Jugendlichen, die von ihren Geräten nicht mehr wegkommen. Und nicht nur die, sondern auch mittlerweile Erwachsene. Was die Kinder zum Lernen brauchen, um darauf den Fokus zu setzen, ist eine ganz einfache neuronale Kenntnis oder neurowissenschaftliche Kenntnis. Es gibt eine ganz wichtige Hirnregion, das ist hier vorne unser Stirnlappen, oder Frontalhirn genannt, die ist ungefähr so groß, wenn Sie so Ihre Hand so ein bisschen zusammendrücken, so richtig zusammendrücken und den Daumen so einklappen, ungefähr so diese Größe, so ist hier ist ein ausgewachsenes Frontalhirn. Dieses Frontalhirn, das Sie dann hier in diesem Schnitt sehen, oder diese Schirre, ganz hier vorne da drauf. Und Sie wissen immer dann, wenn Sie sich überlegen, Mensch, wo habe ich eigentlich heute Morgen meinen Autoschlüssel hingelegt? Und Sie suchen und suchen und suchen und Ihr Freund oder Ihre Freundin sagt, Mensch, der liegt doch da auf dem Essenstisch. Und sagen Sie, ja, Mensch, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Genau das. Sie stupsen Ihr Stirnhirn an, weil Sie versuchen das, und das ist eine automatische Bewegung, Sie versuchen dem einen Schwupp zu geben, damit er endlich mal in Gang kommt. Weil das ist eine unserer zentralsten und wichtigsten Hirnregionen. Sie ist nämlich verantwortlich dafür, alles das, was wir hören, sehen, riechen und schmecken, insbesondere was wir über digitale Medien konsumieren, also sehen und hören, nämlich aufzunehmen, zu speichern und zu strukturieren. Das heißt, alles, was reingeht, landet hier. Und hier landet erstmal gar nichts. Das Stirnhirn ist also verantwortlich dafür, diese Informationen erstmal aufzunehmen und dann zu entscheiden, in welche Hirnregion soll es denn nun gehen? Und da gibt es Hirnregionen für Schreiben, für Rechnen, für Lesen, für Urlaub und für Assoziationen, für Gedächtnis natürlich und so weiter und so fort. Überall gibt es so kleine Hirnregionen, die man auch alle wunderbar dann im CT messen kann und im MRT vor allem auch. Aber das Stirnhirn hat eine ganz zentrale Rolle, hat ganz viel Forschungsarbeit gekostet, zu verstehen, was da überhaupt los ist. Das weiß man auch erst seit 3 Jahren aus der Neurowissenschaft. Denn was passiert? Wenn Sie 10 Stunden am Tag einen Actionfilm nach dem anderen gucken. Oder gucken Sie Netflix, die meisten von Ihnen gucken Netflix, ne? Also so Serie ohne Ende, ne? So 30 Folgen einer Serie hintereinander gucken an einem Tag. Das ist ja mal so ganz schön, das gebe ich ja gerne zu, mal. Dann passiert Folgendes, das Stirnhirn muss diese ganzen Informationen aufsammeln. Und das sind ja sehr viele, und Sie wissen ja, die Filme werden ja heute produziert, um uns zu touchen, wie das so neudeutsch heißt, im Hollywood-Deutsch, ne? Um uns in Bewegung zu setzen, um uns zu emotionalisieren. Und genau das wird passiert. Kurze Schnitte, wir machen das ja auch selber in der Medienproduktion, immer kürzere Schnitte, von bis zu einer Sekunde nur noch pro Schnitt. Die sehen also gar nicht mehr richtig, was ist in dieser Szene von einer Sekunde drin. Dann kommt schon der nächste Schnitt, ganz schnelle Bildabfolge, laute Musik drauf mit 180 Beat, damit also dann die Pumpe auch richtig losgeht. Da wissen wir, das wissen die Hollywood-Macher ganz genau, damit bringen wir die Menschen richtig auf Trab. Damit machen wir die Action. So, und genau das passiert, weil dieses Stirnhirn wird bewusst durch diese Methodik unter Daueralarm gesetzt. Man weiß also, dass bei dem Konsum von Actionfilmen bei den Erwachsenen dieses Stirnhirn auf 200% läuft und das Stirnhirn aber nur 100% der Information weiterleiten kann. Das heißt, vieles fällt weg. Das ist die erste Erkenntnis.
Die zweite Erkenntnis ist, damit denn die Informationen nach hinten irgendwo in die Hirnregion gegeben werden, braucht man eine Phasensynchronisation. Das heißt also, der Austausch der Informationen in Form von Neuronen funktioniert immer synchron, auf eine Millionstel Sekunde, absolut synchron. Wenn das Stirnhirn unter Dauerfeuer durch Medienkonsum gesetzt wird, wird diese Phasensynchronisation abgebrochen. Das heißt also, die Informationen, die aufgenommen werden, landen nicht mehr in einer Hirnregion, wo auch immer sie verdampfen sollen. Und es wird Stress erzeugt, also zusätzlich Stress. Es sind also zwei Wirkungen. Die Informationen kommen nicht an. Und die zweite Information, der Körper reagiert mit Stress, nämlich das Hirn, setzt nämlich Stresshormone aus, um den Körper und damit das Hirn zu schützen und dem Körper zu sagen, du schlaf jetzt mal ein, damit du dich endlich mal abschaltest. Genau das passiert. Und wir haben ich stelle Ihnen gerne diese Folien auch zur Verfügung, mittlerweile interessante Beobachtungen, insbesondere bei den starken Mediennutzern im digitalen Bereich. Wir sehen, dass die Konzentrationsfähigkeit zunehmend abnimmt. Das sehen wir auch in meinen Vorlesungen, also vor 10 Jahren, konnten noch Studierende ungefähr 10 Minuten zuhören. Das ist jetzt schon nach 5 Minuten vorbei. Entweder liegt es an mir, oder ich mache zu wenig Faxen oder bin pädagogisch nicht entertainmäßig unterwegs, aber das ist bei manchen Fächern auch nicht so gerade angebracht. Wie auch immer, ist zu beobachten, statistisch auch gesehen. Und das Zweite ist, dass die Gedankengänge, also die Konzentrationsfähigkeit immer weiter abnimmt. Das heißt also, dass die Gedankengänge immer weiter in ihrer Dauer, also kontinuierlich fortzuführen, abnimmt. Und da sehe ich vor allem eine große Gefahr, um die sogenannten dicken Bretter zu bohren, also um komplexe Probleme insbesondere kreativ zu lösen, also ein Problem zu lösen in der realen Welt, das noch keine Problemlösung hat, wo ich Copy-Paste rüberziehen kann, sondern wo ich einfach weiß, Mensch, sowas habe ich noch nie gehabt, wie gehe ich jetzt damit um? Braucht genau diese zwei Dinger, Konzentrationsfähigkeit und Konzentration über einen langen Zeitraum auf diese Problemlösung und drittens natürlich die Kreativität. Durch übermäßigen und falschen digitalen Medieneinsatz funktioniert das nicht mehr. Und jetzt kommen so ein paar Studien, noch in der restlich verbleibenden Zeit. Hattie kennen Sie alle, das muss ich glaube ich gar nicht sagen. Auf die sehe ich mich auch immer mal wieder. Ich sehe ihn auch durchaus kritisch in seinen Aussagen, aber er hat, vor allem sehe ich ihn kritisch, weil er dann digitale Medien eigentlich nur in Form von CD-ROMs untersucht hat. Die gab es nämlich so Web und Webinar und Zeugs, gab es ja zu seiner Zeit noch gar nicht. Aber auch das war ja damals ein großer Trend. Aber er hat festgestellt, dass diese CD-ROMs natürlich das Lernen jetzt erstmal nicht fördern. Das ist ja schon mal das Erste. Aber er hat natürlich zweitens etwas herausgestellt, da bin ich ein großer Anhänger, dass der Lehrende, der Pädagoge als soziale Person massiv im Zentrum für den Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen steht. Und nicht nur für Kinder und Jugendlichen, sondern auch für Erwachsene später. Das heißt, es kommt auf den Lehrer an. Es kommt nicht auf das digitale Medium an oder auf das Smartphone oder auf das Whiteboard oder auf was weiß ich, was sie da irgendwie damit machen. Darauf kommt es nicht an, es kommt auf den Pädagogen an. Ein guter Pädagoge macht per se guten Unterricht oder gute Vorlesung. Ein schlechter macht es mit Hilfe von Smartphones und Co. nicht besser. Vergleichsstudien in der Nervenheilkunde publiziert von 2 Schulen in Bayern, eine mit Smartphones, eine ohne Smartphones, geguckt, gleiche Lehrer, gleicher Inhalt, gleiche Zeit, gleiche Ausstattung, die eine Klasse hatte Smartphones, die andere hatte keine. Welche Klasse hat die besseren Lernerfolge? Keine. Also Smartphones bringen offensichtlich keine positiven Lernerfolge. Der OECD-Bericht aus dem letzten Jahr der europäischen OECD-Länder oder der OECD-Länder weltweit, dem man ja nun nicht unbedingt zutrauen mag, dass er wirklich IT-neutral und Lobby-neutral ist, hat auch ein interessantes Ergebnis herausgebracht im letzten Jahr, im November erschienen. Der hat nämlich festgestellt, digitale Lernen, also er hat ganz konkret die Frage gestellt, bringt Digitalität im Lernprozess in den OECD-Ländern etwas? Und hat die alle befragt, repräsentativ, sehr, sehr, sehr aufwendig, methodisch sehr gut, und hat festgestellt, nein, bringt nichts. Egal in welchem Land wir sind, und hier möchte ich insbesondere Skandinavien hervorheben, weil das von denjenigen, die sagen, digital first, alles front, Schulen ausstatten, in Skandinavien läuft das alles, da haben alle Schulen WLAN, selbst da bringt der Einsatz von Digitalität im Lernprozess keine positiven Effekte. Positive Effekte können sein, dass du entweder in der kürzeren Zeit den gleichen Lernstoff lernst oder dass du in der gleichen Zeit mehr Lernstoff speicherst. Das können positive Lerneffekte sein. Beides wird nicht erreicht. Ein zweites Ergebnis zeigt diese Studie, die ich jetzt schon quasi vorweggenommen habe, die sagen, natürlich spricht zunächst erstmal nichts dagegen, also in den höheren Stufen dann digitale Geräte für die Vermittlung von Inhalten und Lernenden einzusetzen, ohne Frage, aber nur da, wo der Unterricht eh schon gut ist. Das heißt, ein guter Unterricht wird durch digitale Medien etwas besser. Und auch das wurde nachgewiesen. Es wurde drittens nachgewiesen, dass ein schlechter Unterricht, der von den Studierenden und von den Schülern eh schon als schlecht bewertet oder als unterdurchschnittlich, wollen wir mal sagen, bewertet wird. Nach dem Motto, kreuzen Sie an, haben Sie da was gelernt? Ja, nein, Sie kennen das über die Evolution. Und 70%, 80%, 90% kreuzen an, nein. Dann haben die gefragt, okay, wurden digitale Medien eingesetzt? Ja. Aha. Haben die denn zu dem Ergebnis, dass der Unterricht von Ihnen als nicht gut wahrgenommen wurde, etwas Positives oder Negatives beigetragen? Weder noch. Spielt überhaupt keine Rolle. Der Lehrer ist eine Pappnase. Der bringt das nicht rüber. Der hat davon keine Ahnung. Das ist das Thema. Also wir brauchen keine digitalen Medien, um unsere Leute fit zu machen für eine digitale Wirtschaft. Wir brauchen verdammt gute Lehrer. Wir brauchen Leute, die methodisch fit sind und die sich sicherlich auch an dieser digitalen Diskussion aktiv beteiligen, vor allem aus einer pädagogisch-didaktischen Perspektive. Aber was wir nicht brauchen, sind Informatiker, die unseren Unterricht digitalisieren wollen. Denn genau das passiert. Diejenigen, die das Wort erheben im digitalen Lernen, sind entweder Politiker, die von der Materie nicht sehr viel Ahnung haben oder das falsch zugetragen bekommen, und zweitens die IT-Lobbyisten, in denen sie bei Microsoft 99% Informatiker und Techniker haben und 1% Manager, und die Manager wollen verkaufen, Informatiker wollen entwickeln. Punkt, aus, fertig. Da ist nichts mit Pädagogik und Didaktik. Da hat auch in den letzten 20 Jahren sich nichts, aber auch gar nichts dran getan. Immer IT getrieben. Das Gleiche zeigt dann auch, selbst im Ausland, in der London School of Economics, auch wieder das, was wir eigentlich in Deutschland, im deutschsprachigen Bereich, Österreich, Schweiz, Deutschland eben nicht haben. Die langfristige, nachhaltige Untersuchung des Einsatzes von Digitalen mit Kontrollgruppen. Wissen Sie, ob etwas besser wird, mit oder ohne, können Sie nur über Kontrollgruppendesigns hinkriegen. Und das auch nur langfristig. Und warum das nicht passiert ist, das dauert Zeit und es kostet unglaublich viel Geld. Und Sie kriegen in der Wissenschaft kein Geld. Immer nicht. Wir kriegen Geld dafür, wie kann ich ein WLAN an der Uni einsetzen? Da gibt es mal zu 2 Millionen dafür. Und dann muss das aber auch laufen. Ne? Also wir kriegen nicht dafür Geld, die Frage zu beantworten, was machen wir jetzt damit? Das ist schade. Ich postuliere es genauso ähnlich wie Hetty, aber noch etwas schärfer. Digital ist weder der Mensch noch das Lernen. Lernen war noch nie digital. Und Lernen ist immer ein sozialer Prozess. Und Lernen funktioniert immer, indem man kommuniziert. Jetzt können Sie sagen, naja, aber ich kommuniziere ja auch über WhatsApp. Ja, wenn Sie nicht ablenken lassen, ist das ja okay. Und wenn Sie dann E-Learning Designs haben, in denen Sie dann über Foren kommunizieren und sich nicht ablenken lassen, dann gibt es dort sicherlich individuell erfahrbare positive Effekte, ohne Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann doch wieder irgendwo sich verwischt haben und doch wieder etwas anderes machen, die ist extrem hoch. Das zeigt also auch eine repräsentative Untersuchung von mir an unserer Hochschule durchgeführt. Abschalten ist gut, ohne Abschalten kein Lernen. Lernen ist ein und bleibt ein Prozess. Ganz kurz noch, jetzt kommt wirklich nicht mehr viel, die 3 Minuten bitte noch, trotz der Hitze. Ich plädiere dafür, dass wir die digitalen Medien im altersgemäßen Einsatz haben. Bei den Jungen, so gut wie gar nicht. Ich plädiere dafür, dass wir digitalfreie Oasen haben, weil die Kinder brauchen das nicht, sie brauchen es tatsächlich nicht. Das, was sie für digitale Roboter per Sprache anzusteuern, das lernen die innerhalb von 3 Minuten, da müssen sie nicht jahrelang programmieren lernen. Das kann man nachher in den älteren Gruppen fortführen. Das zeigt auch diese Grafik. Ich plädiere dafür, bis zur Grundschule das Zeugs rauszulassen, dann ab der 8. 9. Klasse es sukzessive einzuführen, aber auch nur mit pädagogisch-didaktischen Konzepten, die es ja immer noch nicht gibt. Und dann nachher, je älter die Schülerinnen und Schüler natürlich sind, kann man natürlich auch deutlich mehr einsetzen, das ist ohne Frage. Und warum ist das so? Weil wir wissen, dass die Kinder von ihrer kognitiven oder Jugendlichen von ihrer kognitiven Entwicklung ab dem 10. bis 12. Lebensjahr überhaupt erst in der Lage sind, digitale Medien zu verarbeiten, und weil auch ihr Stirnhirn, also die neurowissenschaftlichen, neuronalen Fähigkeiten überhaupt erst mal langsam herangewachsen sind, um dieser Informationsflut, dieser Bilderflut, dieser Textflut Herr zu werden und sie vor allem auch erstmal systematisch zu strukturieren. Ich finde, die reale Welt geht immer noch vor, egal wie digital die Welt ist. Digital ist immer nur ein Instrument zum Zweck. Ich nehme aber ganz deutlich und wie eine völlig diametrale Entwicklung wahr. Digital geht vor real, am besten alles digital machen. Die Helfroboter in den Altenheimen einsetzen, die selbstfahrenden und fliegenden Autos zu gestalten. Ich meine, gucken Sie sich, ich hätte mal die Gelegenheit, sich das selbstfahrende Auto bei Google anzuschauen. Was passiert dort? Sie haben das ganze Cockpit und beide Türen und hinter sich nur Bildschirme. Also Sie sitzen hinten drin mit einem schönen Kaipi bei dem Wetter, fantastisch, Tüte Chips dabei und da können Sie mit Ihren fettigen Fingern immer auf den Türen herumwischen und natürlich Medieninhalte konsumieren. Das ist das Ding. Google verdient Geld mit Werbung über Medieninhalte. Das sollte man wissen. Ich denke, wir machen hier einfach kurz einen Break in Anbetracht der Temperaturen und ich stehe Ihnen natürlich für Fragen und Diskussionen herzlich gern zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, gern. Herzlichen Dank für den Vortrag. Ich glaube, wir gehen gleich über zur Diskussion. Gibt es schon irgendwelche Fragen?
Ihr Buch, das ich gelesen habe, schreiben Sie schon immer genauer von der Medienkompetenz. Und jetzt kommt Ihr Herr und machen diesen Vortrag und Sie dürfen ja morgen noch mal kommen im Kindermuseum und schreiben jetzt, dass es nur eine Wischkompetenz oder was auch immer Sie darunter verstehen. Ja. Und dass Medienkompetenz nur diese Bedienkompetenz ist. Ich finde, da lassen Sie uns jetzt aber immer ein bisschen stehen. Ja. Oder das Publikum sollte schon wissen, dass Sie selber ein Buch auch schreiben, dass da schon noch viel mehr dazu gehört hat. Nur die reine Bedienung. Also ich hätte schon erwartet, dass Sie da vielleicht noch was sagen oder das vielleicht darstellen.
Ja, absolut gerne. Danke für den Hinweis. Also,
der kritisiert, dass die Medienkompetenz hier nur als Bedienkompetenz dargestellt wurde, obwohl das in seinem eigenen Buch, in jedem Buch schon anders beschrieben wird und es sehr viele Konzepte zu Medienkompetenz gibt und ich glaube, das sollten alle wissen.
Ja. Ja, ist absolut richtig. Also es geht um mein Verständnis von Medienkompetenz, was vielleicht nicht ganz klar rübergekommen ist. Also unter Medienkompetenz verstehe ich nicht Bedienen oder Kompetenz. Eben genau das nicht. Ich verstehe darunter drei Säulen, genauso wie es im Büchlein auch steht. Das erste ist natürlich die Fähigkeit, Medienprodukte zu gestalten. Die zweite Fähigkeit ist, mit Medienprodukten kritisch umzugehen, und zwar in jeglicher Art, ob das in Videoform, Bildform oder auch textliche Form ist. Und das dritte ist natürlich die kreative Fähigkeit, solche Medien auch entsprechend einzusetzen. Das sind für mich die drei wichtigsten Säulen einer, sag ich mal, digital zukunftsorientierten Medienkompetenz. Und worin sich die vielen Definitionen von den 144, von denen ich vorhin sprach, annähern, ist der Umgang, ist der kritische Umgang mit digitalen Inhalten, also mit Texten. Und ich zeige das meinen Studierenden auch immer sehr gerne. Ich habe einen Wikipedia-Account. Und Sie kennen ja alle Wikipedia, schon ein fantastisches Tool, um mal schnell irgendwie mal so den ersten Überblick zu kriegen. Aber sobald es dann in die Tiefe des Wissens geht, versagt das Tool, in Anführungsstrichen, dieser Wissensspeicher. Weil einfach vieles, was da drin steht, Blödsinn ist. Und das zeige ich an verschiedenen Beispielen und ich zeige das dann halt auch live. Ich mache dann meinen Rechner auf und stöpsel den Beamer dran und zeige den Studenten, wir suchen jetzt mal das Fachwort so und so, Medienintegration beispielsweise, guck mal, was da bei Wikipedia steht, log mich mit meinem Account ein und ändere diesen Artikel live um und schreibe da wirklich Blödsinn rein. Und es dauert durchschnittlich, manchmal geht es ganz schnell, eine Stunde. Wenn ein Redakteur für diesen Artikel dahinter ist, wird er schnell wieder wegredigiert. Auch wenn es richtig ist, wird es wegkritisiert. Das ist egal. Ne? Was ein Autor bei Wikipedia für richtig hält, das sind keine Wissenschaftler und auch keine Journalisten, was also irgendein x-beliebiger Autor bei Wikipedia richtig hält, ist die Wahrheit, die nach außen weltweit gegeben wird in alle Sprachen. Selbst wenn ich da was Richtiges schreibe. Manchmal dauert es 48 Stunden, dann steht, wenn ich Blödsinn reinschreibe, ist ja Blödsinn 48 Stunden drin. Ne? Da kommen schon ein paar tausend Leute drauf auf diesen Begriff. Und das meine ich mit der kritischen Reflexionsfähigkeit von digitalen Medieninhalten. Es geht vor allem darum, Fähigkeiten und Informationen und Wissen sich anzueignen, um überhaupt diese Kritikfähigkeit ausüben zu können. Und es geht nicht, wenn ich von klein auf gelernt habe, das, was mir vorgesetzt wird, ist richtig und ist gut. Also ist das der wichtigste Hebel meines Erachtens, um nicht all das, was die Medienkonzerne uns vorspielen und vorgaukeln, und das immer häufiger und intensiver und immer schneller, und das 24/7, dass das immer die Wahrheit sein muss. Es ist nicht immer die Wahrheit. Man muss sich da annähern, es ist selbst für einen Wissenschaftler wie uns wirklich manchmal schwierig, wirklich Wahrheit von Blödsinn zu unterscheiden. Wie sollen das erst die Kids lernen? Unmöglich. Aber jetzt war ganz genau bei Ihnen.
Etwas lauter, bitte.
Kann das jetzt nicht?
Ich sehe ja, ich bin immer, nachdem man den Artikel verändert hat, dass das nur eine überarbeitete Version ist, ist noch nicht freigeschaltet. Ich bin nur mit der IP, wo das Geld nicht im ganzen Netz für alle sichtbar ist.
Ja. Wenn es einen Administrator genau für diese Seite gibt, dann ist das so, ja. Das ist aber nicht bei allen Seiten so.
Ja.
Was ist wichtig? Wahrscheinlich die Seite Medienkompetenz. Ja, danke für den Hinweis. Ja.
Um die Unterscheidung bezüglich Medienkompetenz, die Sie jetzt gerade getroffen haben, danke, das war sehr erhellend, dass jetzt auch, dass es nicht um die reine Anwendung, die reine technische Medienkompetenz geht. Aber wenn Sie vorhin die Vorteile gefragt haben, was kann denn ein Lehrziel, was kann ein Lernziel sein, was jetzt die Kompetenzen betrifft, die wir vermitteln wollen bei Jugendlichen, die da nämlich nicht aus, weil bin ich auch selber vor, früher auch nicht, aber bei Jugendlichen, bei 12, 13, 14, eigentlich nicht die Erfahrung, dass sie eben die zunächst einmal das technische Level, die technische Kompetenz vermittelt bekommen, wie das Medium gemacht ist, wie das Medium funktioniert,
ja,
und dann einen Schritt weiter auf eine inhaltliche Abstraktionsebene kommen.
Ja, absolut, ich bin völlig bei Ihnen. Deswegen habe ich von diesen drei Säulen gesprochen. Die
kann das eine Verweigerung, eine Verweigerung zu sagen, ausschalten, Smartphone weg, Laptop weg, ist das dann Kapitulation? Oder gibt es irgendwie die Möglichkeit, irgendwo einen Mittelweg zu finden, zu sagen, wenn wir Geräte in den Unterricht integrieren wollen, dann geht es nur mal darum, das Lernziel zunächst zu definieren?
Ja, das sollten Sie tun, bevor Sie die Geräte verteilen. Ja, klar. Das sollten Sie natürlich tun, das Lernziel definieren. Ich meine, es ist ja in jeder Unterrichtsvorbereitung, das lernen Sie ja, glaube ich, denke ich, hoffentlich rauf und runter, wie Sie Unterricht vorbereiten, und irgendwo ist dann immer das Thema Lernziel für diese Vorlesungsstunde oder für diese Unterrichtsstunde. Das sollten Sie natürlich vorher verteilen. Und erst später kommt ja dann die Methodik, mit der Sie die Inhalte, über welche Methodik auch immer, dann das Lernziel erreichen wollen. Wissen Sie? So, und.
Also
das Gerät als Thema als solches, aber das müssen Sie ja gar nicht schulen. Also ein iPhone kann jeder Vollidiot bedienen heute.
Nein, nicht von Inhaltskompetenz. Ich spreche nicht von Inhaltskompetenz. Genau das, was Sie vorhin gesagt haben. Die kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten.
Ja.
Das war ja das, was Sie gerade gesagt haben.
Ja.
Und wenn ich versuche, ein Lehrziel eines Unterrichts, eben genau diese kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten zu bewerkstelligen, dann muss ich doch die Geräte auch bei der Hand haben, um mich damit auseinanderzusetzen.
Ja, so langsam beginne ich zu verstehen, glaube ich. Ja, ja. Wir reden gar nicht aneinander vorbei, groß. Ich gebe bloß die falschen Antworten offenbar. Ja, aber dafür brauchen Sie ja keinen Computer, ne? Nehmen Sie den Standard. Brauchen Sie keinen Computer für, nehmen Sie eine Tageszeitung, nehmen Sie den Standard. Da können Sie kritisieren, drauf und runter. Selbst die Tageszeitung machen das selber, machen selber eine Blattkritik. Jede große Tageszeitung macht eine Blattkritik. Also die Zeitung kommt morgens raus, beziehungsweise in der Nacht wird sie ausgeliefert. Und dann gibt es, glaube ich, am Nachmittag, es ist früher Nachmittag, ne, jedenfalls in Deutschland häufig so, gibt es dann die Blattkritik. Ne? Die Chefredakteure und die handelnden Akteure sitzen dann um den Kreis und gucken sich die eigenen Artikel nochmal an. Ist das also wirklich gut gelaufen mit dem Abstand? Das sollten wir mal in der Schule machen, Blattkritik üben. Das wäre toll. Gut. Ja, gut, super.
Ja. Diese Mischung, was der Kollege angesprochen hat, das gibt es. Also ich kenne ja auch keinen Medienpädagogen, der sagt, wir machen alles digital. Und das ist auch etwas, was mich schon stört, ja, weil dieses Entweder-Oder gibt es eigentlich. Und gerade Medienpädagogen überlegen sich immer, wie kann ich so integrieren, dass es sinnvoll ist. Es gibt immer ein didaktisches Konzept. Also ich kenne das Was gar nicht, dass es kein didaktisches Konzept gibt. Sicher werden vielleicht manche überfordert, so wie das Kindergarten, okay, das ist ein schönes Beispiel, ja. Aber grundsätzlich gibt es immer zuerst eine Methode und ein didaktisches Konzept. Wenn man sich zukommt, natürlich ist nicht in der Lehrerfortbildung und so, oder in der Lehrerausbildung, also, aber selber in diesem Bereich in der Lehrerfortbildung, und ich sage immer zu denen, die da sind, wenn ihr zufrieden seid und es passt alles, warum sollt ihr das dann digitale Geräte hernehmen? Aber wenn ihr ein Potenzial setzt und wenn dort eine höhere Taxonomiestufe, als wir nur Wissen sich anzeigen, dann würde ich schon empfehlen, irgendwie kreativ in solchen Geräten zu arbeiten. Ja. Also in der Lehrerfortbildung oder Ausbildung wird sicher nicht vermittelt, nehmen Sie die Geräte und lassen es einfach nochmal tun und vor allem lassen es aber recherchieren. Also das Recherchieren ist für uns, Wissen aneignen kann ich anders auch. Aber es geht um höhere Taxonomiestufe.
Dann läuft es bei Ihnen richtigerweise besser.
Aber es ist im Deutschen auch so. Ich habe sehr viel Kontakt zu deutschen Kollegen. Also sehr viel Kontakt.
Wissen Sie, was Sie so an den Schulen breit beobachten können, durch die ich reise seit anderthalb Jahren, ist, dass es immer Einzelpersonen gibt, die das verstanden haben und das auch tun in ihrem Unterricht. Einzelpersonen. Aber es gibt keine Schulen, die das tun. Und es gibt auch keine Bundesländer, die das tun. Und es gibt auch keinen Bund, der das tut. Das ist das Thema. Aber leider kommen Rahmenlehrpläne von oben nach unten. Und was wir beobachten, ist ein experimenteller Status von unten nach oben. Also eine diametrale Entwicklung eigentlich der Entwicklungen, die notwendig sind. Da bin ich ja völlig bei Ihnen.
Es hat auch mehrere Mordmodelle in jedem, das heißt, da liest man dann ein Ziel dran, ja?
Mordmodelle.
Das ist das Problem. Also wenn ich jetzt Ihren Vortrag, also mir ist er sehr plausibel erschienen. Und wenn ich den auch zusammenspanne mit der Einleitung, der dankenswerten Einleitung von der Frau Niederfoll, dann kommen einem ja ganz andere Gedanken. Also wenn die Google-Manager wissen, dass ihre Kinder an einer Waldorfschule, wo sie bis zum 13. und 14. Lebensjahr mit digitalen Geräten nichts zu tun haben, besser aufgehoben sind, und ich schon davon ausgehe, dass die Google-Manager für ihre Kinder nicht wollen, dass sie ins Prekariat abdriften, wenn ich alle sozusagen diese auch jetzt psychologischen und neurologischen Befunde noch einmal zu Rate ziehe, die eben dokumentieren, dass es aus vielerlei Gründen eben tatsächlich auch entwicklungspsychologisch nicht so sinnvoll ist, Kindergartenkinder, Kleinkinder, Volksschulkinder, Grundschulkinder mit digitalen Geräten zu konfrontieren. Und gleichzeitig wir aber diese Offensive haben, der Politik, der Industrie, gerade in diesem Bereich vehement das Unterrichtsgeschehen und die Institutionen zu digitalisieren, dann frage ich mich, nachdem es ja so klar ist, ja auch die Verteidiger der Digitalisierung sagen, nicht immer, nicht überall, nicht zu früh, diese Ausgewogenheit, kritische Medienkompetenz soll erzeugt werden, dann, wenn auch die anderen Wissensressourcen zunutze und zurate gezogen werden können, wenn das so klar ist, dann frage ich mich, wozu brauchen wir dann diese digitale Offensive? Denn das passiert ja ohnehin. Das, was Sie einfordern, aus gutem Grund einfordern, kann ich auch unterstützen, machen wir auch alle. Das passiert ohnehin, dann wäre ja gerade diese Digitalisierungsoffensive, wie sie etwa, Sie haben sie auch zitiert, ich weiß auch in anderen deutschen Bundesländern, werden Anträge gestellt, jede Menge Geld zu investieren, dass also wirklich jedes Kindergartenkind sein iPad hat. Da frage ich, warum tut man das? Warum tut man das? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man so ein paar Jahre in die Zukunft blickt, dass man wieder so eine neue soziale Differenzierung hat. Die Eliten, die in Waldorfschulen gehen und die noch wissen, wie man lernt, wie man Realität erforscht, wie man umgeht mit Menschen. Und die digitalen Dummköpfe, die von Kind an statt mit dem berühmten Kärntner Mostzutz aufgezogen worden sein, mit einem iPad aufgezogen worden sind und genau dann im Erwachsenenleben all das vermissen lassen, was Medienpädagogen einfordern, nämlich kritische Medienkompetenz, weil sie einfach süchtig sind. Ja? Es ist genauso, wenn ich sage, ein Heroinsüchtiger soll mit Ende eine Suchtkompetenz entwickeln, indem er nicht erst ab 15, sondern mit 2 Jahren anfangen zu spritzen. Ja? Würde jeden natürlich absurd vorkommen, aber wenn ich sie ein bisschen überspitzt interpretieren darf, machen wir genau das. Ja? Wir fördern ja sozusagen dieses Suchtverhalten, wenn es ein Suchtverhalten ist, indem wir schon so früh als möglich ja, potenzielle Kandidaten mit dem Stoff, aus dem wir träumen, sind, versorgen. Und das gibt mir zu denken. Und wie mich doch ein gesellschaftliches Konzept dahinter steckt.
Wollen Sie darauf antworten oder sollen wir sagen? Okay, ja bitte.
Jetzt kann ich noch zwei Schlagwörter in die Diskussion einbringen. Das eine heißt, die Dosis macht auch. Und das zweite von der Lehrerschaft müsste lauten, Didaktik zuerst. Ja? Didaktik zuerst.
Zuerst.
Also vorrangig. Ja. Weil sowohl auch jungen Kindern kurz etwas zeigen oder sie etwas probieren lassen, was altersadäquat ist, was natürlich pädagogisch begleitet ist und ihnen die heutige Welt auch zu erklären irgendwo, weil es ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir von digitalen Medien umgeben werden. Sie lernen durch Vorbild, die Eltern werden sich wahrscheinlich so verhalten. Und ich finde halt, die Aufgabe der Schule ist, diesen mündigen Umgang mit den Geräten und diesen bewussten Umgang mit den Geräten zu fördern und ihnen zu zeigen, dass eben diese Geräte auch Werkzeug sein können und nicht nur Entertainment und ihnen halt dann die Dosis auch so vorgeben. Also in der Schule kann ich mir vorstellen, wenn es sinnvoll ist, einen Teil des Unterrichts, 10 Minuten, mit irgendwelchen Aufgaben, die mit den Smartphones zu erledigen sind, weil es einfach nicht viel Material gibt, Übungsmaterial und so weiter, individualisiert, im eigenen Tempo zu arbeiten, geht gut, aber ich muss die Regeln dafür geben. Ich muss es reglementieren, ich muss sagen, jetzt die 10 Minuten bitte das Gerät zur Hand nehmen. Ich weiß, da sind dann die Summe von ihren WhatsApp-Nachrichten. Aber sie müssen das lernen. Also sie müssen lernen, davon Abstand zu nehmen. Und ich bin dazu da, ihnen zu sagen, und jetzt bitte nicht. Also das ist aber anstrengend, natürlich.
Verdammt.
Und da muss ich mit dem Gerät auch selbst gut auskennen. Ja? Und das haben halt viele in ihrer Ausbildung nicht gelernt. Das ist nicht ja auch ein Problem. Vor allem in meiner Generation ganz sicher.
Da hinten war noch jemand zuerst und dann sind Sie, ja, gut. Fangen wir gerade bei Ihnen an, gehen wir so nach hinten, ja.
Danke für den Vortrag. Lustig, Sie haben ja die Dosis macht das Gift von Paracelsus, glaube ich, vorweggenommen, kann ich wunderschön einhaken. Ich glaube schon, dass eine Medienvermittlung von der Schule stattfinden muss. Ich werde mich beim Kollegen, den kenne ich schon von früher, wahrscheinlich in die Vermittlung von Medienpädagogik anschließen muss, weil ich muss ihm entgegensetzen, auf der Universität passiert das sehr dürftig, beziehungsweise gar nicht. Da ist der Passus Hauptsache, sie benutzen Computer. Ich habe selber zwei Kurse besucht auf der Universität Wien. Bei einem war verpflichtend, dass ein Student einen Laptop oder ein Smartphone dabei hat. Der ganze Unterricht hätte aber auch ohne den stattfinden können. Und am Schluss musste man seine Medienkompetenz umsetzen und der Professor war ganz stolz, dass er es auf seiner alten Schule machen konnte, die über kein einziges Smartboard verfügt hat. Wir haben aber gelernt, wie man mit Smartboard arbeitet, sind dort mit den Geräten hingekommen und konnten sie nirgendwo anstecken. Da war dann wieder die Kreidezeit plötzlich da, die von allen so passiert wurde, dass sie nicht vertrieben werden muss. Ich glaube, es sollte zuerst auf der Universität das Umdenken stattfinden und auch in den Köpfen der Gesellschaft, ganz ehrlich, bevor man es einfließen kann. Und gleichzeitig ist das Problem, es ist ein paralleles Phänomen, genauso wie bis 16 ist Alkohol böse, ab 16 ist es in Ordnung. Also man geht davon aus, dass man mit einem gewissen Alter eine Reife hat, aber dass man diese Reife antrainieren muss, das wird irgendwie immer weggelassen. Also ja zu dir, ja zu Ihnen, ja auch zu Ihnen. Also man muss sich irgendwo in der Mitte treffen. Und Sie haben es zum Glück nicht ganz so verhärtet dargestellt, entweder ganz oder gar nicht, sondern versucht, diesen Zwischenraum zu fühlen. Und es wäre wünschenswert, wenn der wirklich gefühlt wird. Und nicht nur den Teufel an die Wand malen oder den neuen Jesus an die Wand malen.
Dankeschön. Gehen wir noch ein Wort bei Ihnen
dann. Und zwar, dass dieses Entwickeln von Medienkompetenz ist ein hehres Ziel. Aber ich unterrichte 6 Klassen, die Schule besteht nur aus 6 Klassen. Jeder Schüler, jede Schülerin hat ein Smartphone eingesteckt und es ist praktisch nicht mehr möglich, länger Konzentration zu erzeugen. Summt es nicht, kommt ein Anruf, erwarte ich etwas, man kann die interessanteste Unterrichtsstunde halten und wirklich miterleben, wie die Schüler zu 100% aufmerksam sind. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es läutet, es ist wie weggewischt. Also das hat eine derartige Kraft, eine derartige Ablenkungskraft, dass alles übersteigt. Also, und dagegen anzukämpfen, dass man sagt, jetzt liebe Schüler, nehmt jetzt das Smartphone heraus, jetzt schauen wir mal was nach, recherchieren wir mal. Das ist sicher gut gemeint. Es ist so allmächtig, ich weiß zwar keine Lösung dafür, aber es ist ein Faktum. Ich Aufmerksamkeit kann auf längere Sicht nicht mehr hergestellt werden, dass länger Gedanken beantwortet werden.
Aber gehen wir jetzt davon aus, dass es grüner Kaffee ohne Smartphone, die Aufmerksamkeit war immer da. Ja, 6 Stunden hintereinander, 50 Minuten passen, das war immer voll lang. Und wenn die Tür aufgeht und es kommt immer rein, und Entschuldigung, ich will das Klassenbuch holen, dann alle, ist die Aufmerksamkeit immer noch da. Also das ist für mich nur, es geht woanders hin. Jetzt ist ja das Smartphone schon vor, was halt, wenn ein Vogel am Fenster vorbeikommt. Also,
Entschuldigung, darf ich kurz, weil ich wirklich bemerken, weil wenn ich heute mit Schülern durchgreifen werde, wenn die Diskussionen führte, letzte Woche einen Polizeieinsatz aufgrund eines ewigen Vorfalls in der Schule, wo sie seit 12 Jahren nicht gewürdigt haben, dann muss ich einhaken. Eine lange Weile, 50 Minuten, weil im Unterricht möglicherweise nicht meinen Vorstellungen entspricht, ich übermüdet bin, die letzte Stunde genug Konzentration gekostet hat, wenn die ohne digitales Medium in ihrer Langeweile Kontakt ausgehalten werden konnte, dann ist das ein Unterschied. Wie tut das meine? Der Kollege in den Daumen hält. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich 50 Minuten Langeweile als Langeweile empfinden kann oder ob ich 2 Minuten, 7 Minuten, ich glaube, in jedem einer Situation ausgesetzt bin, ohne ständig aufs Handy.
Also ich unterrichte auch, ja, also ich bin Lehrer, und das ist natürlich dort oben von der Theorie her zu kommen, und ich empfinde das nicht, weil ich in einem Gymnasium, weil ich jetzt hier in einer SMS oder ich weiß nicht, was ich sind, ja, aber bei mir ist das nicht der Fall, ja. Und wenn das Handy mal läutet, dann lacht man kurz, ich sage, mach's laut aus und dann geht's weiter. Und natürlich kann ich nicht sagen, ob alle 25 immer dabei sind, aber das konnte ich nie, das konnte sie auch nicht. Also das ist eine Empathie, meiner Meinung nach. Und
doch nicht. Eine neue.
Ja,
wir können
gleich
nachschauen.
Gerne, gerne. Aber wir gehen immer von dem Idealbild Schule aus, aber ich glaube, aber wenn jetzt viele Kolleginnen und Kollegen so sagen, die Welt nicht immer alle erreichen, das ist einfach so. Deswegen Methodenvielfalt, ja, finde ich, aber ganz viele verschiedene Methoden. Ja.
Entschuldigung, wir haben eigentlich ein bisschen eine Reihenfolge. Katharina, bitte.
Und da steht eben halt so ein bisschen an. Ich habe mir selbst die Frage gestellt, ich halte mich für eine mündige Erwachsene, die eine ganz gute Medienkompetenz hat, wenn es mir so auch gibt, wie es tatsächlich so ein erwachsener, mündiger Umgang ist mit den digitalen Medien. Ja, also wenn ich sozusagen hier den Gipfel erreichen würde, an einem mündigen Umgang. Ich sehe mir selber, das ist mir schwer. Also alle diese Phänomene der Verschreutheit, des Verlierens von Konzentration, des Verdeckens, des Verwudelns, ja, bemerke ich bei mir selbst, weshalb ich dann auch öfters Geld einfach tatsächlich schlecht geht. Ich merke aber auch, dass ich mir selber dann so ein bisschen ins Verhalten kommt. Ich habe mir die Frage gestellt, wie ist denn, also ist das überhaupt möglich? Diese Überkompetenz, ja, diese Art von supermündiger Medienkompetenz zu erreichen, gibt es hier überhaupt? Oder ist es nicht vielmehr so, dass bestimmte Nutzungen, und ich meine jetzt nicht, dass man online eine Zeitung gibt, ja, aber bestimmte Nutzungen im Bereich Unterhaltung, im Bereich digitale Kommunikation, Chatten, Messenger etc., dass das nicht im Grunde genommen sowieso Zerstreuungsmedien sind, ja, die dann ex post nachträglich sozusagen einen anderen Titel verliehen bekommen, nämlich indem man suggeriert, dass man sich mit ihrer Hilfe biegen könnte. Ja? Also sozusagen das Gerät ist eigentlich ein ganz anderes, nämlich das ist ein Unterhaltungsgerät, ein Spielgerät, ja, ein Zerstreuungsgerät, aber eben nicht irgendetwas, was irgendetwas mit mir macht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, also eher als Beobachtung, das Zweite ist, wie wir zu Christus Glück in Szene stehen, dass ADHS sozusagen auch mit verursacht werden kann, dadurch, dass Eltern von Kindern dauernd auf den Bildschirm schauen, ja, oder sehr sehr oft auf den Bildschirm schauen, wo das sozusagen für das Kind so gelebt wird als ein Aufmerksamkeitsentzug, und dann mit einer falschen Erklärung Wiederholungszwang und so weiter, aber dann auch, dass wir Sie angesprochen haben, mit der Schnittgeschwindigkeit der Action-Spiele, ja, also die Aufmerksamkeit, die immer wieder gepusht wird, ja, schon hin, also diese Stoffwirkung der Bilder, ist dann einer oder ein Erklärungsmodell für ADHS geeignet. Ich würde mich interessieren, ob Sie da eine Rede dazu haben. Und das dritte jetzt ganz kurz nur, vielleicht müssen wir darauf hinweisen, dass ja ganz, ganz handfest ökonomische Interessen auch dahinter stehen, wenn eine bestimmte Lobby verlangt, dass die Schulen digital aufgerüstet werden müssen mit Computer und mit Laptops. Das heißt, da würde auf Steuergeld, ja, von privaten Konzernen einfach in Unsummen verschwinden. Ja. Und wir sind, glaube ich, selbst Zeit zu schauen, wie der handfeste ökonomische Interessen in der Region verschwinden.
Ich fange mal von hinten an. Was die ökonomischen Interessen angeht, ja, ich bin da völlig bei. Natürlich stehen da auch ökonomische Interessen dahinter und die Medienindustrie, gerade die große Silicon Valley-Industrie, ist unglaublich mächtig. Woher man das entnehmen kann, ist erstens, wenn man sich mit dem Lobbyismus grundsätzlich mal beschäftigt und auch schaut, wie häufig sind Kontakte von IT-Unternehmen zum Wirtschaftsministerium. Die häufigsten lobbyistischen Kontakte oder die Branche, die die häufigsten lobbyistischen Kontakte zum Wirtschaftsministerium hat, ist die IT-Branche. In Deutschland aber die kleinste Branche. Zweitens, wenn man wissen möchte, wie IT-Hardware-Software-Vertrieb funktionieren soll oder wie er funktioniert wirklich in der Wahrheit, der kann das Buch von Hans-Olaf Henkel lesen von 1997. Der war IBM-Chef Deutschland. Also einer der Länderchefs, ne, weltweit. Und IBM war in Deutschland der Marktführer in den 70er Jahren, was Computer anging. Und er hatte genau das Gleiche, aber er beschreibt in seinem Buch das als Success Story. Warum bin ich so erfolgreich gewesen als IBM-Chef? Warum war ich der IBM-Chef, der den meisten Länderumsatz gemacht hat? Und warum wurde ich dann Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie? Da wird er heute immer noch die Fahne hochgehalten. Und er beschreibt das in eigenen Worten authentisch. Er sagt, naja, weil ich mich massiv darum gekümmert habe, wie ich in den Bildungssektor flächendeckend meine Computer reinbringe. Und er beschreibt das auf 90 Seiten, wie das funktioniert. Und das war schon in den 70er Jahren. Das ist ja nicht heute nicht anders. Dass ökonomische Interessen dahinter stehen, davon bin ich fest überzeugt, ohne Frage. Das weiß ich aus unserer Hochschule auch. Als dann die großen IT-Firmen in Baden-Württemberg mitbekommen haben, dass ich wissenschaftlicher Leiter des E-Learnings bin für die größte Hochschule in Baden-Württemberg, konnte ich mich vor Besuchsterminen nicht mehr retten. Und dann gab es mein iPad dazu, und dann gab es mein Kindle von Amazon dazu, und dann gab es hier kostenlose Zugänge zu irgendwelchen Lernportalen, die ich mir noch alle irgendwie angeschaut habe und so weiter und so fort. Irgendwie danach war mein ganzes Büro voll mit Equipment. Ich war also digital lernmäßig fully equipped. Geworden ist es denn keiner, bis auf einer, da haben wir den Smartboards angeschafft für 2,3 Millionen Euro, hat das Land Baden-Württemberg nur für diese eine Hochschule Smartboards gekauft. Und als die Smartboards dann kamen, die waren so groß, die waren einfach von ihrer Größe so großflächig, dass wir sie nicht durch die Türen unserer Vorlesungsräume gekriegt haben. Das mag jetzt an den großen Smartboards gelegen haben oder an den kleinen Vorlesungstüren. Als wir sie dann endlich durchgebufft hatten, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir festgestellt, dass die Dinger ja irgendwie 160 Kilo wiegen und die Wände, an die wir das da dranhängen wollen, das gar nicht aushalten, weil uns sonst die ganze Wand entgehen käme. Dann haben wir festgestellt, naja, dann brauchen wir, habe ich den Vertreter angerufen, ist doch irgendwie so, also sag mal, du hast uns hier großflächige ganze Wand und Smartboards an und so weiter. Ja, dann braucht ihr diese Gestelle. Da schraubt er die dann dran. Ich sage, ja gut, zum Präsidenten, ich sage, wir brauchen ein Gestelle. Sollte ja was kosten, so ein Ding, ja, Stück 12.000 Euro. Ich sage, wie, ein Gestell für ein Smartboard kostet 12.000 Euro? Naja, für die Schweren schon. Die haben sie doch, die Schweren, ne? Ich sage, ich weiß nicht, wie schwer, aber sie sind verdammt schwer. Da sind das die richtigen. Da kannst du auch kleine dranhängen, nimm die. Und dann haben wir uns ein paar besorgt, weil so flächendeckend war das dann nicht mehr möglich. Und dann haben wir diese Dinger gehabt, diese Gestelle sind sehr wuchtig und haben einen ganz breiten Radabstand, klar, damit die Dinger nicht umfallen, dass da vorne überhaupt kein Platz mehr war. Dann haben wir die erste Tischreihe rausgeräumt, damit der Dozent überhaupt erstmal in diesen Raum da vorne wieder rankommt, um das Ding überhaupt anzuschalten. Dann haben wir festgestellt, dass bei 60% unserer Kurse die Tischreihen wieder reingeräumt werden mussten, weil sie sonst hinten nicht bestehen müssen. Dann war die Frage, Smartboard hier vorne oder da hinten? Wissen Sie, das geht nicht nur einer Hochschule so, das geht vielen Schulen so. Technikgetriebener Einkauf und dann im Glauben auch natürlich, dass Technik macht das schon, das mit dem digitalen Lernen erstens und zweitens natürlich sind die Rektoren natürlich auch getrieben. Klar, die werden natürlich getrieben von ihren Landesregionen, da natürlich sich im digitalen Bereich neu aufzustellen. Ich weiß, es ist in Rheinland-Pfalz ganz genauso, eines der kleineren Bundesländer, wo es in den Hochschulen genauso ist, wo die Wissenschaftsministerin massiven Druck ausübt zu den Hochschulpräsidenten, macht endlich digitalen Unterricht in eurer Vorlesung. Naja, Geld ist da und für das Geld werden halt Smartboards und Ähnliches gekauft. Und was auch immer. Die, wenn sie dann ja richtig genutzt werden, ja gar nicht so schlecht sind. Also wenn sie jetzt da beispielsweise präsentieren für die Lehrerfortbildung und sowas, ja schon ganz gute Sachen. Aber auf der anderen Seite wissen sie, sie haben gefragt, wie mache ich es denn? Also bei uns stehen jetzt Studiengang Digitale Medien, wir haben 7 Räume insgesamt, 7 Vorlesungsräume. Da haben wir 2 Smartboards drin. Die Dinger laufen eigentlich ganz, ganz selten. Nur so für den totalen Techie-Nerd, der erstmal eine halbe Stunde das Ding zusammenprickelt, damit es überhaupt läuft. Ich nutze sie gar nicht, weil der Vorgänger das dann so verstellt hat, dass ich da also wirklich also schon Ingenieurstudium dafür brauche, um das Ding wieder auf meinen Laptop einzustellen. Also das ist eine andere Geschichte. Ich könnte ja doof sein für solche Geschichten. Nein, ich mache es anders. Ich sage, okay, ich habe auch so ein fantastisches iPad Pro beispielsweise. Da können Sie dann da auf dem Ding schreiben, wenn ich was zeigen will digital, dann klemme ich das Ding an den HDMI drin, Beamer an und dann zeige ich das an der Wand, was ich zeigen will. Ich mache handschriftlich Notizen, ich nutze weder Tafel noch Smartboard. Ich schreibe auf diesem iPad Pro, da kann man fantastisch schreiben. Der Stift ist zwar unverschämt teuer für 150 Euro, völlig geisteskrank von Apple, aber die wissen natürlich, warum der so teuer ist. Ne? Ja. Und dann kann ich genauso handschriftlich schreiben und so weiter. Und ich sage meinen Studierenden irgendwie so, ihr dürft es jetzt gerne handschriftlich mitschreiben. Das Erste, was ich sage, macht erstmal eure Computer zu, wenn ich meine, dass ihr die Computer nicht braucht. Das war ein hartes Brot. Mittlerweile funktioniert das ganz gut. Ohne dass irgendwelche Drohungen ausgestoßen werden mussten oder so etwas. Ich habe das wirklich erklärt. Es ist also wirklich durch einen langen, über ein Jahr währenden Kommunikationsprozess zwischen Studierenden und mir als Studiengangsleiter dann festgelegt worden, dass wir uns da so vereinbaren. Manche Medien haben daraus den gestrickt, irgendwie Lenke verbietet Computer an deutschen Hochschulen. Stimmt nicht, aber diese Headline gibt es tatsächlich. Habe ich nie getan. Ne? Mein Präsident würde den Kopf abreißen. Aber nein. Und das funktioniert gut. Und natürlich nutze ich digitale Medien, aber ich sehe auch, wenn ich digitale Medien, so Stichwort Videos und so weiter, einsetzen möchte in meiner Vorlesung, dass meine Vorbereitungszeit mindestens ein Drittel länger ist, als wenn ich es ohne täte. Und dass, wenn ich das auch noch selber gestalte, also ein digitales Lernmedium noch selber gestalte, also ein Lernvideo animiere mit meiner Software, dass ich dann ein x-faches von dir brauche. Jetzt kann man natürlich betriebswirtschaftlich herangehen und sagen, das machst du einmal und dann skalierst du das. Einmal Video machen, das zeigt es die nächsten 30 Jahre. Das ist wieder so kontraproduktiv. Du musst das Ding immer wieder anpassen. Gerade in der dynamischen Welt musst du die Inhalte wieder neu anpassen. Also produzierst du dieses Video wieder neu und wieder verbringst du ein Vielfaches an Lernzeit. Ich habe das selber gemacht und ich habe damit wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ob es mir als Dozenten dann gedankt wurde, weiß ich nicht. Die Evolutionen waren so wie immer. Interessant, ja, würde ich wieder studieren, ja. Niemand hat hingeschrieben, toll, eingemachtes Video, fantastisch, wie viele Tage Vorbereitung er dafür hat, also keine Sau interessiert. Ich habe auch nicht wahrgenommen, Sie müssen sich das vorstellen, ich war ja richtig stolz. Ne? Ich saß das ganze Wochenende, an einem sonnigen Wochenende, und habe mit Adobe dann mein Video animiert. Ne? Das ging zum Thema Medienproduktion im Digitalbereich. So, das dauert nur 7 Minuten. Dafür saß ich das ganze Wochenende. Bin ich am Montag in die Vorlesung um 9, ist halt irgendwie so. Leute. Na, frisches Hemd angezogen. Heute ist der stolzeste Tag meines Lebens. Weil noch nie habe ich mich für euch Studenten so ins Zeug gelegt. Noch nie. Für 7 Minuten Vorlesungsstoff ein ganzes Wochenende verbracht. Na, da mache ich normalerweise ein ganzes Semester. By the way, nein, natürlich nicht. Aber, und ich gucke mich alle ganz groß an. Und ich habe dann auch die Spannung aufgebaut, also eine Dramaturgie aufgebaut. Ich sage, ja, es geht um dieses Thema. Wer hat denn von diesem Thema Ahnung? Na, Sie da. Ja. Also das induktive, deduktive Arbeiten mit solchen Medien, ganz, ganz wichtig. musste ihnen erstmal die Begriffe erklären, was bedeutet das überhaupt. Ich habe denen das dann gezeigt und nach 7 Minuten war das Theater vorbei. Und als sie dann so ganz selbstverliebt dann so an die Wand schaute und mein eigenes Video so betrachtete und dachte, das hast du gut gemacht, drehe ich so um, die Hälfte des Vorlesungsraums, Laptop auf, Facebook an, rumgedattet. Dachte ich irgendwie so, das finde ich jetzt aber gemein. Das finde ich jetzt richtig gemein. Ne? Herr Rimke, nehmen Sie mich persönlich. Bei Burger King gibt es gerade die Sonderangebote, müssen uns die PDF-Gutscheine runterladen fürs Mittagessen. Sag ich, ja, gut, ist ja okay, aber könnt ihr das nicht von eurem Smartphone machen, wenn ihr vor Burger King steht? Ja, ihr könnt es auch gleich zeigen und müsst da nicht hin und her. Und wir laden das auf den Laptop und dann schicken wir uns das über die Gruppe gleich und dann, ne, und so weiter. Da kann man drüber lachen, da schmunzel ich auch selber drüber. Aber im Verhältnis Aufwand zu Nutzen, schwierig.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sind an dem Schlamassel ja zwei Gruppen, so die Politik und die Informatik. Also haben Sie zumindest von mir, ich komme von der Fakultät der Informatik. Und wir sind auf meinem Smartphone. Nicht, weil ich da jetzt ein Amazon machen möchte, weil ich mache einfach ganz im Leben, so wie viele Distanz zu diesen ganzen Ideen. Was würden Sie denn von der Informatik konkret erwarten, dass Sie nicht mehr für den Übeltäter
müssen? Also den Berufsstand oder den Qualifikationsstand des Informatikers stelle ich ja nie in Frage. Tue ich nicht. Wir haben bei uns ganz viele Informatikinhalte. 44% Informatikinhalte in unserem Studiengang, im Bachelorstudiengang beispielsweise. Also wir machen viel mit Informatikern und ich schätze die natürlich als Fachdisziplin natürlich sehr. Weil ohne sie würden wir diese digitalen Medien häufig gar nicht gestalten können. Aber was ich mir von einem Informatiker wünschen würde, der im Bereich der Lernumgebungsentwicklung tätig ist, das ist ja schon eine kleinere Spezie. Von ihm würde ich mir oder von ihr würde ich mir wünschen, viel mit Pädagogen und vor allem Fachdidaktikern zu sprechen. Vielleicht gar nicht mal die Pädagogen, das sind die Medienpädagogen. Das ist ein bisschen zu allgemein. Ich würde mehr Fachdidaktiker heranholen. Also wenn Sie konkret eine E-Learning-Software für Mathematikanalysis 1 machen wollen, dann holen Sie sich einen Fachdidaktiker, der das schon seit ein paar Jahren tagtäglich macht und setzen sich mit dem zusammen. So dass es dann also kein reines technisches Informatikprodukt wird, wo Sie irgendwie über E-Mail Inhalte von irgendjemandem eingekauft haben, sondern wo einfach beide Disziplinen aufeinander zugehen müssen. Und das findet meines Erachtens zu wenig statt. Die Informatiker machen ihren Technikkram, den machen sie fantastisch, das ist ihre Expertise. Der Fachdidaktiker macht seinen Didaktikkram, der will aber von dieser Informatik wissen. Der Fachdidaktiker sagt uns zum Informatiker, mach du die Umsetzung. Der sagt, ja, aber ich brauche aber den Content. Dann geht das hin und her und Sie wissen selber, bei solchen Projekten, das sind dann manchmal Never-Ending-Stories.
Ja, das ändert sich schon. Also, es gibt so ein paar Fachdisziplinen in der Informatik, HCI, haben Sie sicher schon gehört davon, Human Computer Interaction,
ja, ja.
Wo stärker und stärker versucht wird, den Menschen doch in den Mittelpunkt zu stellen. Ich nenne es immer die antikopernikanische Wende, also nicht der Nutzer und die Technologie kreist, sondern die Technologie und den Nutzer. So wie einerseits Copernicus das halt andersrum gemacht hat. Und man muss da schon zur Ehrenrettung der Informatik. Ich teile diesen kompletten Grund. Ich bin nicht daran zu kritisieren und ich springe auch meinen Unterricht nicht. Ich lese Samstag 8 Uhr morgens. Ja, und die Leute kommen. Ich habe 750 Studenten in meiner Theorievorlesung und 300 sind da. Das funktioniert also tatsächlich, wenn man die Leute überzeugt. Man muss dann nur die Ehrenwerte der 15 Tage, es ist nicht mehr ganz so und hat auch seinen Grund, weil die Informatik einfach sehr lange damit beschäftigt, überhaupt bei dieser Technik hinzustellen. Es kommt eher aus der Telekommunikation, es hat ja Zeit gedauert, bis man mal macht, einen Aufbau oder dann alles mit einer Internetkommunikation so weit im Griff hat, dass es tatsächlich funktioniert. Dass ich das überall in der Welt so anrufen kann. Und jetzt kann man sich darum kümmern und sagen, okay, jetzt ist ein neues Stadium erreicht, keine Ahnung, die Informatik 2.0 oder so, und jetzt machen wir eben wieder diese Wende. Das ist schon eine Bewegung,
wir müssen jetzt langsam auf die Uhr schauen. Ich würde sagen, wir machen noch eine ganz kurze Runde und sammeln. Dann können Sie vielleicht noch kurz was dazu sagen und dann beenden wir das. Ja, bitte.
Ich würde jetzt gerne kurz ein paar Sachen, weil es ist ja schon viel angesprochen worden. Danke noch. Gut. Das erste ist, ich bin ja schon aufgewachsen mit dem, jetzt würde ich ganz kurz persönlich das habe ich ein bisschen reflektiert. Ich habe sicher so ein bisschen Computerspielsucht gehabt in meiner Jugend, würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Und habe jetzt ein bisschen so aber versucht zu reflektieren, positive und negative Seiten. Und ich denke mir, ich habe jetzt auf der Uni schon sehr oft Videos, was mit Simple Physics, falls das jemand kennt, ich mache Bewegung und Sport, verwendet und mir da sehr viel beigebracht und Grundlagenwissen, das ich nicht gewusst habe. Und in diesem Teil war es schon sehr, sehr gut, also dieser E-Learning-Bereich. Und wir haben jetzt immer wieder Evaluationen und bei der Frage, ob das gut ist, diese Informatik-Sachen anzuwenden, dieses E-Learning, dann greift sie immer Ja an, weil für die zeitflexible Gestaltung finde ich es schon sehr gut. Also als Moodle, ich verwende es gern.
Dankeschön.
Darf ich noch ganz kurz? Und das Zweite ist, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass ich finde, was Sie ja gut angesprochen haben, diese Glückssache. Also, dass wir uns fragen müssen als Menschen, wozu wollen wir das und was brauchen wir eigentlich und was macht uns eigentlich glücklich. Und ich denke mir, dazu ist Medienkompetenz gar nicht der richtige Weg, sondern dazu geht es um Selbstkompetenz, dazu geht es darum, da geht es um ganz andere Dinge und da müsste man unser Schulsystem generell verändern. Also.
Oder das Schulfach Glück einführen.
Was auch immer.
Dankeschön. Ja, das ist ein Lied. Jetzt noch die letzten Wortmeldungen.
Ich habe eine Aufmerksamkeit zu tun, aber sie sind ja nicht die Frage, wie ich das ADHS und was ich von Abtrums der Eltern eingegangen
habe. Meine Aufmerksamkeit war zu kurz.
Dann noch ganz, ganz viel zu den zwei Kollegen in der zweiten Reihe vorne. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz, diese Reifen, die man jetzt sehr auf Distanz, sind doch ein gewisser Altersunterschied zwischen ihnen. Kann es sein, dass Sie im Handball noch nicht noch erlebt haben, wie die noch nie Bonzen war von Erwart quasi? Ich würde vielleicht mal gewohnt sind.
Dass Alter Knochen.
Das war schon mal zuvor erlebt, dass es da vielleicht doch tatsächlich besser war, bevor es das Smartphones eben im Unterricht.
Ob ich das erlebt habe, oder?
Ja, ob es generell Smartphones.
Also ich bin schon noch ohne Smartphone aufgewachsen.
Nein, unterrichtet.
Nein, unterrichtet nicht.
Eben, ja, das
war schon. Nein, aber das war nicht meine Aussage. Weil ich würde sagen, ich könnte das einfach etwas anderes abdenken. Ja, natürlich, ja. Danke.
Also vielleicht die ADHS-Frage noch.
Abschlusswort ADHS.
Ja, vielleicht nochmal ganz zu Ihrer Frage zu dem Thema ADHS und Zusammenhang zu digitalen Medien. Eine super, super spannende Frage, die wissenschaftlich noch nicht eindeutig geklärt ist. Man weiß heute, dass die Smartphones ursächlich durch ihre Existenz und auch durch die exzessive Nutzung nicht ADHS verursacht wird. Das weiß man. Das ist so quasi die Kernthese zur Zeit, die ist aber noch nicht hinreichend bewiesen. Was man aber auch weiß, ist der Umkehreffekt. Kinder, die einen Symptome des ADHS zeigen und dann in eine exzessive Medien- oder Spielsucht fallen, beschleunigen diese Krankheit um ein Vielfaches in Geschwindigkeit und Intensität. Das weiß man. Und man weiß auch, dass in Deutschland jeder fünfte Spielsüchtige Symptome von ADHS aufzeigt. Was nun zuerst da war, Huhn oder Ei, das ist noch nicht final geklärt. Aber es gibt durchaus Vertreter in Deutschland, Gerhard Hüther beispielsweise ist einer, oder Herr Spitzer, Manfred Spitzer ist einer, die das anders sagen.
Gut, dankeschön. Ich würde sagen, dann beenden wir das für heute und gehen hinaus, weg von der Hitze. Ich möchte Sie noch ganz kurz darauf hinweisen, nächste Woche ist unser letzter Vortrag unserer heutigen Fachdidaktik-Reihe. Es wird Matthias Burchardt kommen. Er wird, wie heute auch schon erwähnt, zu Bring Your Own Device sprechen, BYOD. Digitalisierung im Schulunterricht. Es wäre schön, Sie da wieder zu sehen. Dankeschön.
Ja, Sie
Nein, ich habe mich vorhin gefragt, wen wir hören können.
Kommst du in? Ich gehe nur kurz in mein Zimmer. Ich komme dann wieder her. Dann. Ja, oder soll ich was gehen bleiben? Ich weiß es nicht. Vielleicht schaue ich noch mal vorbei.
Wie will ich? Ja. Da wollen die gleich was testen. Wir können ja kommunizieren über E-Mail beispielsweise und dann können wir das
weiter. Ja? Ich habe gesagt, ich schreibe das normalerweise nicht.